Na, was heißt schlimm? Ich weiß ja nicht, was du so treibst. Wenn du auf Stuhlspiele stehst oder so, dann...
Auf Stuhlspiele? Stimmt, ja.
Dann finde ich es vielleicht schon eklig. Deswegen frage ich, ob sie Sexdecke ist.
Bist du ein Kotfreund?
Ein Kotfreund. Ein Kot-Enthusiast.
Ein Pupu-Enthusiast?
Kot-Enthusiast.
Bei 10, 2, 4. Heute mit dem Mann, der weiß, wie Bangkok geschrieben wird, Chriso.
Moin.
Schwammliebhaber Paul.
Hallöchen.
Und Katan-Großgrundbesitzer Johannes. So schnell haben wir, glaube ich, noch nie direkt einen neuen Podcast aufgenommen.
Das stimmt wohl. Finde ich aber ganz gut.
Mir ist auch ein bisschen schwindelig.
Das geht zu schnell.
Warst du das letzte Mal als Zuschauer dabei? Als Zuhörer dabei, jetzt bist du wieder live am Start. Wie schlimm war es als Zuhörer?
Gar nicht schlimm, interessant und interessant. Wie immer sehr unterhaltsam.
Ja, aber wenn man so die Chance hat, einzubrechen.
Das, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich denke, das ist ein generelles Problem, wenn man dann, genau dann, wenn man halt nichts sagen darf, immer das Gefühl hat, oh, jetzt könnte ich richtig gut meinen Senf dazugeben.
Ja, ja, klar. Das ist eine Konversation, zuhören und nicht mitsprechen dürfen, ne? Das ist ein bisschen weird.
Das ist schlimm, bisschen wie AIDS.
ähnliches Level auf jeden Fall. Yeah, ich weiß, was du meinst.
Ich kann aber auch sagen, ich
wüsste, um dich zu retten mal ganz kurz.
Ich kann aber auch sagen, ich wüsste nicht, ob ich tatsächlich herkommen würde, wenn ich nicht sprechen dürfte.
Wir machen das ja eh irgendwann vor Publikum und dann ist das ja irgendwie alles normal quasi.
Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
Vor Publikum? Mhm. Hättest du Angst vor Publikum?
Ich habe keine Angst vor Publikum, aber so in dieser illustren Runde.
Ja.
Es ist immer ganz angenehm. Wenn ich dann jemanden habe, der mich zwischendurch bescheuert anguckt, dann wäre ich bloß aggressiv und fahrig.
Ja, dann haben die auch so Ansprüche, ne? Dann muss das irgendwie auch witzig sein.
Haben sie
ja
wahrscheinlich eh schon, aber darauf können wir halt gepflegt scheißen quasi, da hier niemand dazwischen reden kann.
Exakt. Und vor allem, da sie ihre Ansprüche ja nicht kundtun, ja? Ich rede jetzt mal ganz meta mit dem Hörer. Kommt ja nicht, also es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie die Kommentarschlacht beginnt und alle schreiben, weil sie allzu faul sind, glaube ich.
Das wollte ich eigentlich mal fragen, ob es schon so wirklich konstruktive Kommentare mal gab und, um das mal zu erweitern,
ja,
ob wir das vielleicht, ob es sich lohnt, das einzuführen, quasi uns Themen vorschlagen zu lassen, über die wir podcasten.
Kannst du jetzt mal so als
Ich finde nämlich eigentlich, dass es eine gute Sache wäre.
Also grundsätzlich, um jetzt noch im Metathema stecken zu bleiben, ist so irgendwie jemand sagt mir oder euch oder uns allen oder der Öffentlichkeit, was er jetzt davon hält und ob er da irgendwie eine andere Idee hat oder irgendwie was, einen Witz hat oder irgendwie sowas, das wäre so dieses gefällt mir Geklicke ist halt so ein bisschen langweilig. So ein bisschen unpersönlich, so, ja, gefällt mir halt. Mir gefällt halt auch ein Foto von der Katze, die umgefallen ist.
Optimal wäre es halt, wenn wir so eine wirklich gebildete und weitreichende Zuhörerschaft hätten. Hätten, wohlgemerkt. Nichts gegen die Zuhörer, jetzt, aber ich meine halt, wenn wir jemanden hätten, der uns irgendwie auf ein Thema aufmerksam macht, was unglaublich interessant ist, wo es auch Quellen zu gibt, wo man sich dazu belesen kann im Vorfeld, ne, dann ist das natürlich eine gute Sache. So. Aber wenn jetzt uns jemand sagt, wie findet ihr das neue Miley Cyrus Video oder so?
Bisschen schwierig. Ja. Ich fände es halt auch großartig, wenn mal jemand uns zerlegen würde, ne? Also wenn mal jemand so richtig reinschauen würde, ganz ehrlich, dieses ganze Südostasien, ich hab's halt mal null gepeint, irgendwie Pol Pot war voll der coole Typ. Oder irgendwie so, also wenn man so, so mal so irgendwie runterschreiben würde, das fand ich jetzt doof. Das habt ihr falsch gemacht. Das fände ich mal, das wäre mal konstruktiv.
Ich glaube, das sollte lieber aber erst kommen, wenn denn wenigstens die Kommentare mit, das habt ihr gut gemacht, schon ein bisschen mehr
waren. Genau. Bitte fürs Ego auch.
Dann schreibe ich die einfach drunter als Fake. Das,
mit deinen 20 Facebook-Fake-Profilen. Genau. Das ist nämlich genau das Gleiche wie vor Publikum. Wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt halt hart zerpflückt werden, weiß ich nicht, ob denn die ob ich dann die Stange hochhalten könnte und die Motivation bleibt.
Obwohl halt gerade unsere Südostasien, unser Südostasien-Podcast mit Chris tatsächlich auch positiv angenommen wurde.
Nur. Also so oft bin ich noch nie gelobt worden. Auf der Straße, glaube ich. So.
Beim Späti um die Ecke.
Aber der Kommentar mit dem Gangster-Rap, der war ein bisschen daneben, Johannes. So.
Ja, vielleicht können wir Gangster-Rap diesmal ein bisschen außen vor lassen.
Ich versuche nicht darüber zu reden.
Ich jetzt endlich mal das Leben und Sterben gesehen habe. Das Harald, und, das und Kenneth Glückler.
Review in einem Satz?
Reicht
Video das? In einem Laut.
Top. Das ist ein langes Video, ne? Ja, aber gut, belassen wir es dabei auch.
Das stimmt auf jeden Fall. Du hast letztes Mal noch angegeben, mit deiner mit deinem neuen Technologieleben, Technologie geprägten und geschwängerten Leben. Und jetzt hast du doch wieder nur einen Block vor dir liegen. Was ist denn los? Erzähl mal.
Ich weiß es auch nicht. Das war echt das beste Tablet, was ich jemals hatte. Was mir wirklich tatsächlich treue Dienste erwiesen hat innerhalb der letzten 3 Wochen. Dummerweise ist es kaputt gegangen.
Du hast dir ein Tablet gekauft.
Ich habe mir ein Tablet gekauft. Ein Nexus 7. Ich krieg dafür auch kein Geld leider von Google. Aber das Ding ist auch super billig, es ist super praktisch.
Schleichwerbung.
Etwa, ja. Wie gesagt, ist ja nicht so, dass wir dafür Geld kriegen würden. Noch nicht. Aber tatsächlich ist es kaputt gegangen. Leider. Der Monitor sprang nicht mehr an.
Oh ja. Gott.
Und hast du es ins Wasser, ins Badewanne fallen lassen?
Nee, ich glaube, ich habe mich mehr oder weniger raufgesetzt. Aber, aber nicht wirklich raufgesetzt, ne? Das ist eine Definitionssache.
Okay.
Die Quintessenz ist, der Monitor funktioniert nicht mehr.
Ja.
Und ich als jemand, der zwar häufig mal bei Amazon bestellt, war tatsächlich überrascht davon, wie unglaublich schnell der ganze Prozess vonstatten ging, das Ding wieder zurückzuschicken und ein neues zu bestellen, das Geld dafür zu bekommen. Ne? Das waren halt 1-2 Stunden oder so, die es gedauert hat insgesamt. Und Bundesrepublik Deutschland, du kannst aufatmen. Mein neues Nexus ist auf dem Weg zu mir. Und mein altes ist auf dem Weg in die Schrottpresse wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Und damit indirekt auch nach China.
Oh Gott. Ja.
Aber ja, also wenn ich irgendwann wieder da bin im März, dann habe ich definitiv auch ein Tablet wieder dabei.
Nee, das weißt du ja noch nicht, ob du es wieder mitbringst.
Quasi. Ich weiß auch nicht, ob ich überlebe.
Das kann passieren.
Gucken wir mal.
Das kann passieren.
Jetzt könnte ich halt in 2 Themen springen, aber ich darf mir davon nicht überdingen, das haben wir gedacht, das tut mir leid. Ja, Amazon das können sie auf jeden Fall. Also das ist was ich auch schon ausgenutzt habe und das kann ich jedem empfehlen, der immer dachte so, ach nee, warum soll ich denn mit meinen Problemen jetzt irgendjemandem anderen irgendwie, es gibt ja so Menschen, so bin ich ja auch. Ich verkaufe irgendwas und es ist kaputt oder es funktioniert nicht oder irgendwie so. Es gibt Leute, die dann sofort aus Prinzip erstmal anrufen und die Service-Hotline anmutzen. Und ich bin so einer so, oh, nee, ist egal. Aber Amazon, das darf man mit denen auch machen. Die sind ja auch so böse zum Teil. Dann darf man denen auch mal irgendwie das Tablet ums Ohr hauen.
Ja, ich habe davor auch noch nie angerufen bei der Hotline irgendwie, um da meine Probleme letzten Endes auszubreiten. Aber, also ich war absolut überrascht davon, wie schnell das alles funktioniert hat.
Ich habe da mal angerufen.
Und?
War super. Also, sie hat ein bisschen gebrochen Deutsch gesprochen.
Oh, bei mir auch,
und
ja.
Mich nicht komplett richtig verstanden, aber es ging trotzdem total schnell. Und ganz ehrlich, der Amazon-Service ist top.
Das ist ja die
und er wird noch besser.
Ja, das ist ja diese These, die der Chef von Amazon so ein bisschen vertritt, dieser, wie heißt der denn, Jeff Bezos oder so?
Hans Amazon.
Hans Jeff Bezos, der quasi immer wieder dieses Mantra von sich hält. Also alles, was sie irgendwie machen und tun, muss, also jede Entscheidung, die getroffen wird, muss zugunsten der Consumer sein. Ja? Also der Kunde ist quasi im wahrsten Sinne König. Und du hast das Stichwort schon fast gesagt. Sie haben jetzt irgendwie was Neues, Heißes vorgestellt.
Ja, so wie ich das verfolgt habe und ihr wahrscheinlich auch. Oder zum. Okay, Paul schüttelt mit dem Kopf, also nicht. Dann für dich, Paul, und alle neugierigen Leute da draußen. ich glaube, sie wollen jetzt irgendwann um 2015 rum, wollen sie halt ein Amazon-Drohnen-Lieferservice etablieren. Das heißt, alle Pakete bis 2,5 Kilogramm können dir von der Drohne im Großraum, also so in Ballungsräumen, direkt vors Haus geliefert werden. Und das dauert halt auch nur eine halbe Stunde, glaube ich.
What the heck?
Das Problem ist halt so ein bisschen, das ist schweineteuer natürlich. Ne? Und in Deutschland ist auch zum Beispiel der Flugraum nicht freigegeben für so private Drohnenflüge. Weshalb das wahrscheinlich erstmal in den USA, wenn überhaupt, Fuß fassen wird. Mhm. Und wie gesagt, es ist halt schweineteuer, ne? So dass sich das halt eigentlich nicht, wahrscheinlich für den Otto-Normalbürger wird sich das zumindest innerhalb der nächsten 5 Jahre kaum lohnen, eine Drohne anzufordern, damit ihm was vorbeigebracht wird.
Wo kommen wir denn da hin, wenn halt so Drohnenflüge über Großstädten oder wo auch immer halt dadurch legitimiert werden können, dass man sagt, naja, vielleicht ist es ja nur eine Amazon-Drohne, aber letztendlich fliegt die NSA bis in dein Wohnzimmer. Was soll denn das? Das ist eigentlich voll unheimlich, oder
du,
nicht?
Du sprichst das schon voll gut an. Also genau wie du sagst, sie haben dieses Drohnenprogramm gestartet, Amazon Prime Air heißt der Spaß. Und das ist so ein bisschen angedockt an die, also nicht angedockt, aber Amazon macht ja schon in Amerika in wohl 2 Städten, Seattle war glaube ich die erste, machen sie ja Same-Day-Delivery. Das heißt, du bestellst morgens, am nächsten, am selben Tag ist es da. Und unter anderem auch mit, ich weiß gar nicht, wie das deutsche, ihr könnt es übersetzen, Groceries? Was ist denn Groceries?
Alltägliche Einkäufe.
Alltägliche Einkäufe. Also du kannst da halt Milch und irgendwie Pampers kaufen und dann kommt dieser nette Mann mit dem grünen, der hat ja grüne Weste an, Amazon Prime Fresh oder so. Und
Fresh.
Ich glaube Amazon Fresh heißt tatsächlich. Und der bringt dir dann halt deine Milch vorbei. Und er hat 2015 hat er genannt, aber er hat das auch so formuliert, dass sie technologisch, sagt er, wären sie theoretisch da. Es fehlt nur noch die Zusage von dieser Luftraumbehörde irgendwas. Und 2015 wäre das früheste Datum, wobei er sagt eher, also schätzt eher so mal so mit 4 bis 5 Jahren irgendwie, wo er das sagt. Und ich glaube, dass Drohnen den Luftraum übernehmen werden, ist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so, also es ist einfach, also es wäre, ist, glaube ich, schon das, was passieren wird zum Teil.
Man muss dann auch so ein bisschen unterscheiden, ne? Also Drohne nicht wie Kriegseinsatzdrohne, sondern der klassische Oktokopter,
ja, aber das
der
ja,
das Ganze
das übernimmt. Das ist ja scheißegal, ich meine, solange halt sich irgendwelche Institutionen es erlauben können, mit so kleinen Flugobjekten durch ganze Städte zu ballern, ohne dass jemand dagegen was haben kann, in Anführungszeichen. Weiß ich nicht. Erscheint mir ziemlich unheimlich, aber vielleicht bin ich auch fernsehgeprägt. Und
ich meine, auf der anderen Seite macht es die Deutsche Bahn ja, oder hat die Deutsche Bahn ja auch Pläne, das zu machen, um so Güterabstellgleise zu bewachen, damit Leute da nicht wild rumsprayen. Ob das was bringt, ist halt die andere Frage. Ne?
Ja, und vor allem ist ja immer interessant, also so mal jetzt mal von diesem ganzen, also das ist natürlich für die NSA irgendwie oder für solche Geheimdienste wäre das natürlich der Knaller, wenn die sowas machen dürfen.
Feuchter Traum.
Und Amazon ist ja jetzt nicht so, dass die nicht datenhungrig wären. Ja? Mhm. Also dein Surfverhalten wird ja durch Amazon auch ganz krass beobachtet. Sie sind ja so das Unternehmen, was irgendwie Produktempfehlungen angeblich irgendwie am besten und effizientesten kann. Wobei ich es immer noch weird finde, weil du klickst halt einmal auf irgendwie eine Backform und dann bekommst du halt einfach Backform angezeigt. Das klingt jetzt irgendwie nicht so, dass das jetzt irgendwie so das die abgefahrene die abgefahrenen Algorithmen sind. Aber wenn die dann so rumfliegen und dann so wissen, wo du wirklich wohnst und dann vielleicht auch noch so eine Kamera ranhängen und so schauen, was das so unterwegs ist und wer so dein Nachbar ist vielleicht, weil der auch schon was bestellt hat und so, das ist so ein bisschen, ne?
Ist vielleicht also ein bisschen zu viel auch,
ne? Ist ein bisschen gruselig halt. Ja. Aber es ist auch so ein typisches deutsches Ding, ja? Also der Deutsche hat ja immer Angst davor, wenn neue Sachen kommen und der Amerikaner ist so, wuhu, endlich kommen neue Sachen, endlich fliegen Sachen.
Finde ich halt auch mega gefährlich, ne?
Ja, aber ganz...
Weil man halt echt die Tendenz hat, so... weiß ich nicht, so ein bisschen vielleicht so gesunden Menschenverstand auszublenden, zu Lasten neuer Entwicklungen. Ne? Und die Frage ist auch so ein bisschen, ich meine, von diesem Amazon Fresh oder wie auch immer das heißt, habe ich halt auch schon gehört und da gibt's ja schon seit Jahren die Ansätze, das auch in Deutschland zu machen und so weiter. Und ich hatte das auch teilweise mal in der Uni in irgendeinem BWL-Kurs, wo wir dann irgendwie auch so ein Projekt letzten Endes, so ein fiktives Projekt, aber versucht haben zu initialisieren und was da noch mit dranhängt und alles, ne? Aber letzten Endes muss man sich halt auch fragen, muss das sein? Ne? Kann ich nicht einfach tatsächlich mal das Haus verlassen, um Milch zu kaufen, wenn ich sowieso vielleicht schon die ganze Zeit zu Hause hänge?
Ja, aber das ist wahr, aber die Illusion ist, die nicht die Illusion, sondern die
Vision,
nee, wie nennt man das? Die schöne, bessere Welt in der Zukunft?
Die Utopie?
Die Utopie ist ja, dass wir uns nur noch mit Sachen beschäftigen, die uns Spaß machen. Und Milch einkaufen gehört vielleicht nicht dazu, ja. Und den Milcheinkaufgang in den Supermarkt nur damit zu legitimieren, zu sagen, ja, aber dann geht man auch mal raus. Das ist jetzt, also weißt du, was ich meine? Deswegen muss man keine Milch kaufen, dann kann man ja einfach so auch rausgehen, wenn man das will. Weißt du, was ich meine so?
Ja, klar. Aber ich kann dir auch aus Erfahrung sagen, dass das, wir hatten ja neulich schon mal über diesen Maybach-Ufermarkt geredet in Berlin, wo dann wirklich immer frische Ware angeboten wird und halt auch, wo du auch bloß die Hälfte zahlst, ne, wenn überhaupt. Du zahlst meistens noch weniger irgendwie. Ja. Also dieser Markt liegt halt in Neukölln und das ist halt so am Maybach-Ufer, an der Spree letzten Endes, so am Spreekanal, so eine ewig lange Meile, wo super viele meist türkische Gemüse, Obst, Fleischhändler und so weiter sind. Und tatsächlich ist es auch schön, einfach mal ein bisschen zu vergleichen. Ne? Einfach mal, dann, also so allgemein dieses Feeling beim Einkaufen, was uns so ein bisschen verloren geht, glaube ich, weil du halt einfach in den Supermarkt gehst, dann sammelst du das ein und das ist halt so ein bisschen der, und das war's dann, du hinterfragst nicht mehr, wo kommt's her, wie ist die Qualität und das ist so ein bisschen der Vorschritt davon, dann zu sagen, okay, ich lasse mir das einfach nach Hause liefern. Ne? Muss auch nicht immer unbedingt negativ sein.
Nö.
Aber ich persönlich finde es halt eigentlich ganz schön, tatsächlich mal so, also auch rauszukommen und so ein bisschen das zu.
Richtig. Dann ist ja die Frage.
Zu ritualisieren vielleicht auch ein Stück weit.
Dann kann man es auch machen. Also das ist so meine These. Also ich bestelle viel, eigentlich fast alles im Internet und vor allem, weil ich irgendwie Geschäfte nicht mag und weil die einfach meistens voll sind mit Leuten und es ist immer so anstrengend und dann gibt es dann doch nicht, was man will und dann kann man sich in Ruhe sich das angucken und das ist alles so anstrengend und dann gibt es bloß zwei Variationen, im Internet gibt es halt 100. Und das ist halt einfach, also so, und ich denke, dass gerade sowas wie Groceries, um wieder dabei zu bleiben bei dem Wort, so dann noch gepaart so ungefähr mit dem intelligenten Kühlschrank, der dir halt irgendwie der halt weiß, dass deine Milch langsam mal abgelaufen ist und dass du vielleicht mal eine neue bräuchtest. So, weißt du, so solche Gedankengänge, das ist vielleicht für uns jetzt so ein bisschen Teil des emanzipierten Lebens irgendwie so. Das macht man halt, das muss man halt können irgendwie. Aber gewisse Dinge waren vielleicht vor 50 Jahren auch noch wichtig, dass man halt, man muss halt wissen, wie man Schwein schlachtet. Das ist ein böses Beispiel, aber du weißt, was ich meine. So, also Fortschritt, so funktioniert's halt. Und also bei dem Amazon-Drohnen-Ding finde ich eigentlich am spannendsten, wie sie so diese alltäglichen Probleme lösen wollen. Weil jetzt gehen wir davon aus, da fliegt so eine Drohne. Ja, die hat irgendwie ein gelbes Schild dran, da steht Amazon Prime drin. Das heißt, jeder, der die sieht, weiß, oh, da ist was drin. Das könnte ja eigentlich ganz geil sein. Und dann wirft er halt mal einen Stein da hoch, bis es runterfällt und dann holt er sich, was drin ist. So. Oder das Video, was sie da gezeigt haben, ist natürlich auch extrem unkompliziert. Die fliegt also los, diese Drohne, und ist dann so in so einem Landhaus, ja, so ein bisschen, da ist keiner drumrum, und dann landet die so in dem Garten von dem und wirft so vor seiner Terrassentür das Paket ab. Das geht also dann nur für Leute, die einen Garten haben. Woher weiß denn die Drohne überhaupt, also dass sie dahin fliegen soll? Das heißt, es gibt dann so Thesen schon, dass du halt als Kunde dann wahrscheinlich so ein quasi eine Art Landestation brauchst, dass die Drohne weiß, da geht's hin. Ja. Und was dann schon wieder für jemanden in der Stadt ein bisschen
naja, aber ganz ist, ehrlich, ne? dann fängst du halt damit an, dass halt in der Straße, wo du wohnst, halt, da gibt's eine so eine Station,
genau,
wie da wird es abgeworfen, dann gehst du da hin und holst es ab und das ist halt immer noch kürzer, als wenn du 3 Tage auf den Postwagen warten musst.
Und es ist halt auch ein bisschen...
Und die Sache mit dem, mit den Räubern quasi.
Ja,
die, zum Räubern. Die Drohnenräuber.
Ausrauben kannst du ja wahrscheinlich auch durch... Ganz ehrlich, wenn es verfickte Drohnen sind, die durch die Luft fliegen und deine Post transportieren, dann kann man die auch so ausstatten, dass es wie so ein kleiner Tresor ist mit einem Zahlencode, den du hast. Das heißt, es wird schon möglich sein.
Logisch. Viele sagen halt, warum denn jetzt unbedingt dieses Flugding machen? Das ist halt auch so eine schöne... so ein schöner PR-Stunt, irgendwie so ein schönes Science-Fiction-Spiel, so das Straßennetz ist ausgebaut, ja, warum nicht einfach quasi Gefährte machen, denen eine Straße, so Google-Auto fährt alleine, so, das ist irgendwie, das fährt halt dahin und lädt es auch an dieser Station ab und das ist so ein bisschen irgendwie, also es ist schon so ein bisschen Science-Fiction, mit dem Amazon, glaube ich, auch gerade ein bisschen angibt. Ja, weil sie ja auch mal wieder mal mit was angeben wollen, glaube ich.
Ja. Also ein bisschen, wir haben unsere Jetpacks nicht bekommen bis 2015 und dann kriegen wir wenigstens unsere Grocery-Drohnen, ne, die das bei uns, die dann das neue Nexus 7 Tablet direkt vor die Tür abschmeißen.
Nach wie vor creepy.
Ja. Gucken, wie sich das entwickelt. Ne?
Finde ich.
Wer sagt nicht, dass es in 20 Jahren zum Alltag gehört?
Exakt so.
Andererseits ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es so eine Packstation für Amazon-Drohnen gibt, weil dann liefert der Postonkel nicht mehr bei uns die ganzen Pakete ab. Ich habe heute 5 Pakete in meinem Flur zu stehen, weil wieder keiner in unserem Hausaufgang zu Hause war anscheinend und der Postbote...
Oder der Postbote ist einfach grundsätzlich immer bei dir ablegt.
Der ist schon cool. Ich glaube nicht, dass der faul ist. So, der weiß halt auch von meinem Leid schon. Und es ist wirklich aus wie Sau gerade bei uns. Wir sehen selber aus wie eine kleine Poststation. So. Ist ein bisschen nervig.
Ich glaube, faul sind die, ist es gar nicht immer so schlimm bei denen. Ich glaube, es ist eher, dass sie tatsächlich einen unglaublichen Zeitdruck haben.
Ja, was es nun auch immer sei. Also ich... Und das es ist ja, auf jeden Fall nicht böswillig, sagen wir es mal so.
Und das ist ja, um das Thema jetzt nochmal kurz aufzumachen, das ist ja genau das logistische Problem, was so dieses ganze Internetverkaufen, Versende, diese Versendeinfrastruktur irgendwie gerade so ein bisschen trifft, weil das einfach ja an seine Grenzen gerät. Wenn du einfach einen Großteil deiner Sachen als Pakete zu nach Hause bekommen, geliefert bekommen willst, und das am besten auch noch schnell und irgendwie gleich da und irgendwas, dann ist so der Paketbote ist halt der Flaschenhals. So, da ist irgendwie so, da geht's zu. Und wenn du den irgendwie austauschen, klingt wieder so böse.
Bloß überleg mal, was ist dann wieder heiß? Dann gehen da ein Haufen Stellen flöten und die Post streikt jetzt schon regelmäßig wegen zu niedrigen Löhnen und was weiß ich. Und
aber das ist halt was, da bin ich halt irgendwie relativ radikal. Wenn du es schaffst, wenn wir jetzt extrem politisch, aber wenn du durch Technologie menschliche Arbeit ersetzen kannst, ja, gleichwertig oder besser, ja, dann und dadurch Kosten, Ressourcen und was auch immer sparst, dann ist es grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Man muss sich halt einfach bloß überlegen, also man sollte nicht sich gegen Fortschritt wenden, damit die 300.000 Postboten ihren Job behalten, sondern man sollte sich eher überlegen, was macht man denn mit den Postboten, wenn die einfach nicht mehr, also was macht man mit Menschen, die einfach von Maschinen ersetzt werden, um es mal ganz böse zu machen, ja, und weil früher oder später, um es mal ganz drastisch zu sagen, kann jeder von uns in irgendeiner Weise an gewissen Stellen irgendwie ersetzt werden, so.
So eng meine ich das ja auch gar nicht so, im Prinzip, also du hast ja recht, aber die Sache mit dem Hinterfragen, was dann mit den 300.000 Postboten passiert, sowas muss halt auch geschehen. Und ich glaube nicht, dass das auf Punkt 1 der To-Do-Liste dieser Leute steht, die halt die Amazon-Drohne an den Start bringen wollen.
Aber so weit sind wir auch noch gar nicht.
Ja, gesehen,
ist, also die Drohne ist nun letzten Endes eine Spielerei.
Ist irgendwo, ne? Sowieso ein Gedankenkonstrukt, in dem wir uns hier bewegen, oder nicht?
Ja, schon.
Letzten Endes schon, ja.
Schon.
Hey, lassen wir es doch.
Was lassen wir denn?
Konstrukte. Warum Gedanken machen über Sachen?
Und im schlimmsten Fall rufen wir einfach die Revolution aus, wie die das gerade woanders überall machen.
Hä? Du sprichst wohl von Kiew und Bangkok, Johannes, König der Überleitung.
Ich spreche von Kiew und Bangkok und das Schönste daran ist, dass ich ab jetzt nur noch dumme Fragen stellen darf, weil ich tatsächlich, arrogant wie ich bin, fast nichts weiß. Was ist denn eigentlich, deswegen Bangkok, ja? Erstmal, wie wird Bangkok geschrieben,
Chriso? B-A-N-G,
ja.
K-O-K.
B-A-N-G, K-O-K. Und was ist da los in Bangkok?
In Bangkok gibt es gerade harte Aufstände, zum ersten Mal seit, glaube ich, 4 Jahren, weil sich da die Bevölkerung innerhalb der Stadt auflehnt gegen die momentane Regierung. Und das ist eigentlich eine demokratisch gewählte Regierung. Mhm. Unter einer Dame... deren Namen ich nicht weiß, aber den du jetzt bestimmt rausfinden wirst.
Ja.
Ich glaube, Yingluck irgendwas.
Ja, Yingluck oder so.
Ja, ja. Wie gesagt, ist sie eigentlich demokratisch gewählt worden.
Yingluck Shinawatra.
Genau die gute Dame. Und sie ist halt die jüngere Schwester vom vorherigen Ministerpräsidenten, dem halt unglaublich viel Korruption und Misswirtschaft angekreidet wird. Mhm. Und vor ein paar Jahren wurde der halt aus dem Amt gewählt und wurde, ich glaube, vor Gericht gestellt, auch eben wegen dieser Korruption und der Misswirtschaft und so, weil unglaublich viele Gelder verschwunden sind und musste halt ins Exil gehen. Beziehungsweise ist freiwillig ins Exil gegangen, weil er dem Staat um die 1 Million Dollar geschuldet hat oder 1 Million Euro. Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich
glaube, jetzt nicht so mega viel eigentlich. 1 Million ist ja jetzt nicht so...
1 Milliarde.
Ah, das ist ein bisschen mehr.
Ah, okay, sorry.
Du drehst dir das aber auch so hin, wie du es brauchst, oder?
Ja, 10 Euro. Naja, die Quintessenz ist auf jeden Fall, dass die momentane Regierung eben unter der Führung der jüngeren Schwester von diesem Typen etliche neue Gesetzesvorlagen vorgeschlagen hat. Und eine davon ist zum Beispiel die, also wie nennt man das? Quasi das komplette Verzeihen, die Amnestie gegenüber ihrem jüngeren, gegenüber ihrem älteren Bruder,
okay.
Was bedeuten würde, dass er wieder zurückkommen darf und muss halt auch diese Strafe nicht zahlen. Ne?
Okay.
Die Opposition, die hat auch schon damals, also damals vor 4 Jahren, wo es halt ähnliche, ziemlich große Demonstrationen gab, wo um die 90 Leute gestorben sind während dieser Demonstration, die geht jetzt wieder auf die Straße. Ne?
Ist es die, hatten die nicht auch so einen Namen? Waren das nicht die Rothemden?
Die Rothemden und die Gelbhemden, ja.
Okay, und wer war das?
Das weiß ich gerade nicht.
Weißt du, Rothemden sind die Bösen? Nee, Rothemden sind die Guten?
Ich glaube, die Rothemden sind die Monarchisten und die Oppositionellen und die Gelbhemden sind die, die quasi jetzt momentan staatstreu sind letzten Endes.
Die Monarchisten?
Ja, da, das spielt auch noch mit rein.
Jetzt, genau.
Also die Opposition hat monarchistische Züge sozusagen gesagt, wir wollen halt die Monarchie wieder.
Okay, kannst du mal ganz kurz, du bist ja tief drin, hoffe ich.
Naja, auch nicht so sehr, aber ein bisschen. Aber
mehr als wir auf jeden Fall.
Wir sprechen von Thailand und Thailand ist eine Demokratie, Fragezeichen?
Ja. Okay. Was ist Großbritannien? Das ist auch im Endeffekt eine demokratische Monarchie.
Ich dachte, Großbritannien ist eine konstitutionelle
Monarchie.
Okay, aber wenn es ähnlich wie in Großbritannien ist, ist es so, dass die Monarchisten eigentlich ja nur zwar Staatsoberhaupt sind, glaube ich, aber
also eher repräsentativ so.
Ja, aber also noch weniger dürfen wie unser Ministerpräsident, unser Bundespräsident. Unser Bundespräsident darf ja immer noch rügen und der darf ja auch irgendwie muss ja auch die Gesetze unterschreiben und so, und das müssen die gar nicht machen, ne? In Großbritannien.
Die Queen. Ich glaube, die haben aber auch so eine Art Vetorecht.
Echt?
Ich glaube schon.
Die Queen darf sagen,
ja, die sind doch nicht nur Schaufensterpuppen so.
Ich glaube schon.
In Großbritannien doch.
Ja?
Okay. Ja, da gibt es, glaube ich, tatsächlich keine oder kaum eine Einflussmöglichkeit eigentlich der Monarchie, da irgendwas gegen zu sagen.
Abgesehen davon, dass, glaube ich, in Großbritannien ist auch so ein bisschen ethisch, aber so ein bisschen, die machen das halt nicht. Das gehört sich nicht. Also so als Queen zu sagen, na, Herr Mr. President, Sie machen das falsch.
So, das sollte sie vielleicht öfter mal machen.
Sollte sie vielleicht öfter machen, das ist ein ganz anderes Thema, aber es stimmt.
Okay. Also Thailand ist auch eine konstitutionelle Monarchie.
Okay.
Und die momentane Regierungschefin ist Yingluck Shinawatra, wie du schon richtig gesagt hast. Was in dem Fall ja auch bedeuten würde, dass der König eigentlich nicht so viel zu sagen hat. Und ich vermute, da spielen halt auch noch Leute rein, die halt den König wieder zurückhaben wollen. Ne?
Okay.
Genau wie es das auch in Großbritannien gibt. Ja. Und auf jeden Fall weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die Opposition sozusagen unter Führung dieses Oppositionsführers, dessen Namen mir auch gerade
logisch, ne,
du weißt, wie es ist. die haben innerhalb der letzten 1,5 Wochen, innerhalb der letzten Woche versucht, sämtliche Regierungsgebäude zu stürmen. Und haben das Auswärtige Amt dort vor Ort besetzt und das Presseministerium oder wie auch immer das in dem Fall heißt. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon 4 Tote und die Polizei hat erst halt überhaupt nicht durchgegriffen und das waren halt hauptsächlich so Straßenschlachten eben zwischen Rot- und den Gelbhemden.
Ah, okay.
Und mittlerweile gibt es aber so eine deeskalierende Politik der Polizei.
Mhm.
Ja, also auch Leute einfach nicht mehr mit Wasserwerfern abzuschießen. Also es kommt auf jeden Fall vor noch, aber so der gesamte Konsens geht momentan in Richtung Deeskalation, um das halt nicht wieder so hochkochen zu lassen.
Ich habe tatsächlich die Tagesschau geschaut, bevor ihr kamt, und da ging es logischerweise auch um dieses Thema. Und da wurde ihr eigentlich sogar, also da wurde der Regierung eigentlich Smartness vorgeworfen, Klugheit
zugesprochen.
Weil sie wohl... A ist sie wohl extrem auf Kompromiss und Konsens und Versöhnung angesehen. Also sie ist gar nicht so eine, keine Ahnung, also jüngstes Beispiel, das mir einfällt, abgesehen von dem ukrainischen Typen, vielleicht irgendwie noch der
Assad, oder?
Assad, aber wie heißt denn der
Assad.
Der nette junge Mann aus der Erdogan, aus der Türkei.
Ja.
der dann irgendwie die alle als Ratten und als irgendwas bezeichnet und sie da eigentlich nicht so drauf ist. Und ich glaube, das Ziel war, dass diese Protestierenden
Protestanten sagt man nicht.
Wollte ich gerade sagen.
Demonstrierenden.
dass die das Regierungsgebäude stürmen wollten und die Polizei hat heute irgendwie die Barrikaden abgebaut und hat
quasi zusammen mit den Demonstranten.
Zusammen mit den Demonstranten so, ja, kommt halt rein. Und der Effekt war, die Leute sind reingegangen, haben da irgendwie eine Stunde ein bisschen geklopft und gesagt, was ist denn eigentlich los? Und dann sind sie wieder gegangen. Ja. Also es ist im Endeffekt nichts passiert. Aber von den Zielen, die sie haben, dass sie irgendwie eine Übergangsregierung, dass irgendwie die Mutti nicht mehr am Start geht und dass diese Gesetze aufgehalten werden, davon ist irgendwie noch weit entfernt.
Ja, also ich glaube, die Aggression geht momentan, also das ist nur meine Einschätzung, aber die Aggression geht momentan eher von der Opposition halt aus, von den Demonstrierenden, was halt auch sehr viele Studenten sind, eben unter der Führung von dieser einen Person. Vielleicht kannst du mal gucken, wie der heißt.
Ja.
Nicht, dass irgendjemand wirklich damit was anfangen könnte, so, aber der sich, glaube ich, gestern oder vorgestern mit eben dieser Staatschefin getroffen hat und meinte, es gibt für ihn keine Chance, also oder für die Opposition gibt es halt keine Chance aufzugeben. Und das Maximalziel ist halt die Absetzung der momentanen Regierung und so eine sehr obskure Übergangsregierung, die auch noch nicht gewählt ist und wie das gewählt wird, weiß auch keiner. Die aber auch gleichzeitig dazu eingesetzt werden soll, die Verfassung umzuschreiben.
Ne? Also ist es eher unwahrscheinlich, dass es so kommt, wie die das möchten.
Keine Ahnung. Okay. Also das gab etliche Putschversuche so über die letzten Jahre und Jahrzehnte in Thailand und mal gucken.
Kannst du ja dann live berichten, wenn du da bist.
Ja. Ich glaube, das Ding ist halt auch, ich meine, ich bin in 2 Wochen da und ich glaube tatsächlich nicht, dass es dann so extrem wird. Also wenn man nicht gerade direkt reingeht in die Demonstrationen, dann dürfte man wahrscheinlich wenig davon mitbekommen. Aber erst recht nicht in den Touristenvierteln, sondern eher im Regierungsviertel.
Kommt halt drauf an, wie so die allgemeine Stimmung ist. Ich meine, wenn sich das so, ich sag jetzt mal, die Unruhe, die dabei so entsteht, wenn die sich so ein bisschen im Volk niederschlägt, dann ist es vielleicht zumindest schon merklich, selbst wenn du jetzt nicht direkt auf die Fresse bekommst oder so.
Das kann sein, ja. Wird sich zeigen.
Wie gesagt, du kannst ja dann mal Bericht erstatten quasi.
Wir können auch eine Live-Schaltung machen.
Unbedingt. Also Oppositionsführer heißt Sutep und meine Frage noch irgendwie, ist es so, dass, also ist es quasi, gibt es da sowieso schon soziale Missstände, Ungleichheiten, Aufregung und diese neuen Gesetze war so das Fass, das es zum Überlaufen gebracht hat? Oder war das tatsächlich jetzt, ist es der einzige Grund, warum sie sich jetzt aufregen, dass diese Regierung, die sie vor 4 Jahren abgesägt haben, gefühlt immer noch da ist?
Ich glaube, das ist so ein Mischmasch letzten Endes, ne? Dass sich halt die Leute schon eine Weile ungerecht behandelt fühlen und dass der Fehler eigentlich so ein bisschen im System liegt. Ja. Ne? Und das hat halt damals vor 4, 5 Jahren daran gegipfelt, dass halt der vorherige Ministerpräsident oder Regierungschef abgesetzt wurde. Ja. Ne? Aber die Leute haben halt das Gefühl, dass sich nicht wirklich was geändert hat. Mhm. Erst recht, weil auch immer gesagt wird, dass die momentane Staatschefin auch nichts anderes ist als eine Marionette ihres großen Bruders. Also die Leute waren halt damals ein bisschen zufrieden damit, ne, dass sich ein bisschen was geändert hat. Jetzt merken sie aber, so viel hat sich tatsächlich gar nicht geändert. Und eben diese neuen Gesetze oder die neuen Bestrebungen der momentanen Regierung, auch unter anderem, wie gesagt, den Bruder wieder reinzuholen und zu sagen, ist alles okay, war nicht so schlimm, hat jetzt mal wieder sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht. Ne. Und so die ganze Korruption, wie sie auch schon vor 4 Jahren bestand, die halt dazu geführt hat, hat sich wohl nicht großartig geändert. Ne. Also die Stadtbevölkerung merkt es auf jeden Fall. Ne. Mhm. Und was auch so ein bisschen dafür spricht, ist, dass halt sehr viele junge Leute in den Demonstrationen involviert sind. Ne. Also sehr viele Studenten, die halt keinen Bock mehr haben auf die momentane Situation.
Ist es eigentlich nur in Bangkok so oder ist generell?
Momentan ja. Ja. Liegt aber hauptsächlich eben daran, dass fast der gesamte Regierungsapparat in Bangkok sitzt. Ne.
Okay. Okay.
Ja.
Abgefahren.
Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass ich das hat sich ja jetzt schon innerhalb der letzten 2 Tage ein bisschen abgekühlt. Ja. Und wenn es jetzt nicht nochmal, also meine Vermutung ist einfach jetzt, und wenn es sich nicht nochmal hochkocht, dass das jetzt wieder abebbt und dass irgendein Kompromiss gefunden wird. Mhm. Aber das lässt sich halt, ich finde halt schwer voraussagen auf jeden Fall.
Ja, es wirkt auch so ein bisschen so, als weil du sagst, irgendwie die Aggression geht von der Opposition aus, ohne dass wir das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise bewerten könnten, aber es wird so dargestellt. Also es wirkt nicht wie irgendwie Hippie-Proteste am Tahrirplatz, wobei das waren auch keine Hippie-Proteste, aber am Taksim-Platz irgendwie so, wir bauen mal irgendwie da eine Kommune auf und chillen da alle mal ein bisschen, Sondern es wirkt schon eher wie so, okay, wir wollen jetzt mal euch anzünden, dass es mal endlich losgeht. Hm. Ja.
Wurde auch gesagt, dass gesagt wird, dass die Demonstrationen relativ friedlich sind noch, ne? Mhm. Das Problem ist, du weißt nicht so richtig, wem du trauen kannst, wenn es um die, gerade wenn es um die Zahlen geht, ne? So die ersten Regierungsberichte sprachen halt von etwa 100.000 bis 200.000 Demonstranten. Leute vor Ort meinen, das sind mindestens 400.000, 450.000, okay. 500.000.
Okay.
Ne? Und du weißt, also es ist schwer von hier, von Deutschland, aus dem bequemen Wohnzimmer zu sagen, sowieso, wie viele Leute wirklich da vor Ort sind.
Ja, sowieso.
Aber ich zähle mal, wenn ich da bin.
Und um die Ebbe jetzt noch zu dem anderen Protestland zu schlagen, das ist ja nicht so weit weg. Die gehören ja zu uns eigentlich, ne?
Jetzt bald vielleicht nicht mehr.
Bald vielleicht nicht mehr. Naja, Ukraine, Teil der EU.
Ja, ja.
Und der Staatschef. Ich habe den Namen. Es tut mir leid, wenn irgendein Ukrainer da ist. Also tut uns auch für Italien leid, wenn
wir die. Was mit Georgi Jaku?
Janukowitsch.
Janukowitsch.
Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Vor allem lustigerweise kenne ich auch jemanden, der oder die sich mit diesem Thema, glaube ich, auch stark befasst. Und also Ukraine ist doch auch jetzt. Ja, das ist doch das, wo die Staatschefin abgesägt wurde, ne? Und ins Gefängnis geschmissen wurde. Ja.
Timoschenko?
Timoschenko. Die nette Frau die mir so böse schaut, mit diesen dieser geilen Friese. So. Und die sind Teil der EU und der Staatschef ist so ein bisschen anti-EU, anti-alle. Oder? Chriso?
Ich versuche gerade die Recherche aufrechtzuerhalten hier.
Live-Recherche.
Ja, also was ich so mitbekommen habe, ist halt nur, dass eigentlich mit der EU abgesprochen war, so einen Kurs zu fahren, der momentanen Regierung, sich der EU anzunähern, ne? Mhm. Was sich dann wahrscheinlich auch auf Handelsbeziehungen, Zollpolitik etc. niederschlägt. Aber seit ein paar Tagen geht ja die Tendenz genau andersrum, dass halt der momentane Staatschef und seine rechte Hand sozusagen, sagen, so EU ist nicht ganz unseres und wir wollen eigentlich eher uns in die Russische Föderation oder wollen uns ihr annähern und so ein bisschen unser Ding zu fahren mit denen.
Ne? Dann habe ich mich verlesen, weil ich habe gedacht, dass ich einen Kommentar gelesen habe, dass der Staatschef dieser Putschversuch, der heute stattgefunden hat, irgendwie auf Putin schieben wollte. Dass sie alles bloß Marionetten von Putin sind, oder irre ich mich jetzt da komplett? Die wollen eher bei den Russen mitspielen als bei uns.
So scheint es momentan, ja. Was halt dazu geführt hat, dass auch die Leute innerhalb der ukrainischen Regierung gesagt haben, nee, das passt uns nicht. Mhm. Und ja, genauso wie die ukrainischen Bürger, ne? Weswegen sie jetzt halt auf die Barrikaden gehen.
Abgefahren.
Weil ich glaube, so wie ich das mitbekommen hatte, war die Tendenz eigentlich Richtung EU, so seit Amtsantritt. Und er hat das jetzt aber relativ schnell dann irgendwie wieder über den Haufen geworfen und damit sind halt irgendwie sehr viele Leute nicht einverstanden.
Ach krass.
Unter anderem halt auch Klitschko, ne? Genau, der gerade vor Ort ist.
Ja. Das ist ja sowieso das Absurdeste von allem irgendwie, dass dann gerade die Klitschkos, die ja noch total in Deutschland voll die Stars sind, dass der Vitali jetzt mittlerweile Oppositionsführer ist vor allem.
Naja, was heißt mittlerweile? Der ist schon eine Weile.
Schon lange, ja. Der macht schon lange.
Und ich meine, warum auch nicht so, nur weil. Was kriegen wir hier von denen mit? Ich meine, wir kriegen hier von denen mit, dass die sich ab und zu mal jemanden aufs Maul hauen und daran ziemlich gut sind. Mhm. Aber ich weiß zumindest von dem einen, dass der schon eine Weile in der Politik mitmischt und ja anscheinend auch relativ erfolgreich.
Mhm.
Also warum wundert dich das? Das ist doch völlig.
Nee, es wundert mich schon. Also natürlich habe ich schon die klassischen Vorurteile gegen
ich meine, Schwarzenegger ist auch Gouverneur geworden, so, ne?
Ja, klar. Und gerade wenn du, Schwarzenegger passt vielleicht nicht in das Beispiel, aber wobei vielleicht ein bisschen. Gerade wenn du ja irgendwie in der Politik bist und Populismus ist so ein negativ besetztes Wort, aber wenn du irgendwie Meinung machen willst und wenn du irgendwie so eine Meinungsgruppe vortreiben willst und irgendwie Veränderung oder irgendwie Aufmerksamkeit schaffen willst, dann ist ja gerade eine Person, die vielleicht schon so Grundsympathien hat, der man einfach eher vertraut, perfekt dafür. Okay, ja. Ja. Und wenn die noch sprechen kann und nicht doof ist, ja, dann kann da einiges gehen. Und da ist so, dass die sind ein bisschen härter drauf, ne? Die Ukrainer, die gehen ein bisschen heftiger mit den Demonstranten um, habe ich irgendwie gelesen.
Also da fliegen auf jeden Fall härter die Knüppel als in Bangkok momentan.
Abgefahren, ey. Abgefahren. Und die Mutti, die ist noch im Gefängnis. Ist sie jetzt, jetzt weiß ich auch nicht, die wollte wieder in den Hungerstreik treten, das wisst ihr ja auch alles nicht, ne?
Nicht wirklich, ne. Ich weiß, dass sie noch im Gefängnis ist auf jeden Fall. Mhm. Aber da, so wie ich das mitbekommen habe, wieder, oder wie, was heißt, wie ich das mitbekommen habe, aber wie das ja öfter mal so ist,
ja.
Wenn es weiter östlich geht, dann werden halt auch viele Sachen vorgeschoben, ne? Und Leute, die halt so ein bisschen politaktiv unterwegs sind oder Oppositionelle, werden dann halt öfter mal unter irgendwelchen Vorwänden irgendwo eingesperrt für die nächsten 10 Jahre, ob das jetzt ein Steuerbetrug ist oder dieser eine Holztycoon, der irgendwie dann auch wieder Steuergelder unterschlagen hat vor ein paar Jahren und dafür ins Gefängnis gewandert ist und. Ne? Ja, und da ist es ja so, dass Klitschko auch dieses Misstrauensvotum angestoßen hat, ich glaube gestern. Und wir haben heute den 3. Dezember oder vorgestern. Auch fast egal, auf jeden Fall heißt das halt, dass abgestimmt wird in diesem höchsten Wahlgremium der Ukraine, ob die momentane Regierung abgesägt wird oder nicht. Und weiß ich nicht, mit so einer Vote-Shortage von 100 Stimmen oder so wurde das halt abgesägt. Das heißt also, das Misstrauensvotum ist nicht akzeptiert worden und die momentane ukrainische Regierung bleibt halt bestehen erstmal.
Okay.
Das ist dann vielleicht bis zum nächsten Mal oder bis zum harten Umsturz.
Ja, und da habe ich auch einen interessanten Kommentar gehört. Das war ja auch ähnlich, glaube ich, bei den auch teilweise Proteste in Deutschland, da haben wir immer ähnliche Probleme und auch Proteste in Russland auch häufig, dass dann tatsächlich du so ein bisschen, so dumm es klingt, im Sommer demonstriert sich's gut. Und die eine Strategie von vielen Politikern ist dann einfach, es irgendwie zu schaffen, im Winter zu halten, weil dann die Demonstrationen auf den Straßen einfach abebben, weil es einfach so logistisch unglaublich anstrengend wird. Ja? Und wenn du so mal so eine Revolutionsvolte irgendwie am Start hast und es irgendwie schaffst, dass dieser Dampf von alleine irgendwie rausgeht, dann fehlt auch oft die Energie, da irgendwie noch weiter Action zu machen.
Ja gut, aber anscheinend scheint ja die Stimmung hoch oder schlimm genug zu sein, als dass man trotzdem auf die Straße geht. Ich will damit jetzt gar nicht so ein Fass aufmachen, aber an sich scheint es ja zumindest dieses Jahr so ein kleiner Trend zu sein, so ein bisschen zu rebellieren.
Ja.
Also,
das ist so eine schwierige...
Ist da was dran, dass es ein Trend ist, oder ist es mehr so, jetzt ist es ein paar Mal öfter passiert und...
Auf was spielst du jetzt an, ganz speziell?
Ich weiß
also
nicht,
ob welche Länder?
Ob es weitergeht oder.
Die Frage ist, ob wir das quasi jetzt erst in unserem jetzigen Alter, in unserem jetzigen Lebensabschnitt jetzt erst begreifen,
so checken,
dass es das gibt, weißt du? Und dazu noch irgendwie diese unglaubliche Medienpräsenz, die es eben mittlerweile gibt, diese Schlagart, dass es immer was Neues geben muss und dieses globalisierte Denken von vielen Medien, dass du das einfach jetzt erst vielleicht so wirklich hart mitbekommst. Und siehst du halt auch wirklich Live-Übertragungen vom Taksim oder von
vom Tahrirplatz oder so.
Irgendwas oder von Bangkok und siehst halt auch irgendwie die Leute, die sich prügeln und du siehst die Twitter-Messages und die YouTube-Videos erst. Ja. Und dann wirkt das alles ein bisschen realer und heftiger und dann pusht sich wahrscheinlich nochmal mehr hoch, ja, weil es ja dann wahrscheinlich im Land noch mehr abgeht. Das hab ich auch schon oft drüber nachgedacht, ja. So gerade arabischer Frühling, der ja irgendwie jetzt auch schon wieder vor vielen Jahren war, wobei ich auch mal gehört habe, dass man arabischer Frühling auch nicht sagen soll, weil es irgendwie auch falsch konnotiert ist, aber ich kann es auch nicht begründen.
Ist auch da so ein bisschen die Frage, ich finde das per se nicht schlecht, dass es auch so ein Medienfeedback gibt oder beziehungsweise, dass das auch bei uns ankommt. Da finde ich halt auch Medien wie zum Beispiel die Weiß ganz gut in solchen Bereichen, weil sie den Leuten halt so ein bisschen zeigen, wie es vor Ort aussieht. Ne? Also diese ganze Geschichte, dass halt so Krisensituationen und Konfliktsituationen von den Medien bearbeitet werden, das ist jetzt auch nicht so super neu, ne? Das gibt's halt auch schon seit ein paar Jahren. Aber so die Weiß zum Beispiel hat so ein bisschen ein Feeling dafür, tatsächlich reinzugehen. Das ist halt immer so ein bisschen sehr brachial. Aber wenn du halt irgendwo liest, dass da mal wieder Demonstrationen sind, dann kann man sich halt wenig drunter vorstellen. Ne? Also, oder zumindest nur sehr, sehr klischeehaft oder nur das an einem bestimmten Punkt festmachen. Wenn du dann aber vielleicht mal Fotos von vor Ort siehst, ne, oder irgendwelche Drohnenaufnahmen hatte ich heute gesehen, wo wir schon beim Thema sind, von Bangkok, wo du halt so ein bisschen tatsächlich siehst, ne, was da so abgeht, finde ich das gar nicht so verkehrt. Aber, jetzt kommt nämlich der Punkt, ich finde es auch nicht verkehrt, sich aus verschiedenen Quellen zu informieren.
Das sowieso,
ne? Also jetzt zu sagen, nur die Weiß verbreitet die Wahrheit oder nur die Welt verbreitet die Wahrheit oder die Zeit oder so, ist halt mega gefährlich. Ne? Wie ich auch vorhin schon mal meinte, ne? Es gibt halt verschiedenste Quellen für verschiedenste Informationen und ich glaube, man kann halt ja, so eine, quasi eine Akkumulation von Informationen schaffen, wenn man möglichst viele Quellen abgrast, ne? Und dazu gehört dann auch mal Al Jazeera sich reinzuziehen oder den Guardian und das dann zu vergleichen mit CNN und was weiß ich, mit der FAZ oder so, ne? Um einfach, und ich glaube, da kommt man der Wahrheit am nächsten, wenn man halt möglichst viele Quellen zusammenpackt, um dann rauszufinden, was wirklich vor Ort los ist, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch, um das nochmal, gerade die Online-Medien sind ja halt einfach unglaublich interessiert daran, irgendwie ihre Tickermeldungen und ihre Klicks zu generieren. Und wenn halt gerade die ukrainische Revolution in ist, dann ist sie halt in. Und wenn sie in 2 Wochen nicht mehr in ist, dann ist es halt nicht mehr in.
Ja, aber andererseits, ich meine, wie du halt schon gesagt hast, gerade so eine Sachen machen das halt auch möglich. Also machen es halt auch möglich so. Ich meine, dass halt die Welt davon mitbekommt, egal jetzt.
Ja.
Du kannst dir ja immer noch eine andere Meinung bilden, aber erstmal hast du es gehört, so, weißt du? Und
exakt.
Ganz ehrlich, so gerade Online-Portale liefern dir ja erstmal ein relativ kurzes Schaubild von dem, exakt, was da so abgeht. So, ich meine, wenn du jetzt wirklich einen zweiseitigen Artikel willst, dann musst du halt auch mal eine Zeitung aufmachen oder so.
Ja, und oder bist darauf angewiesen, dass einfach irgendjemand sich damit beschäftigt oder darüber redet. Das sehen wir ja auch gerade, dass wir irgendwie, also alle Informationen, die ich jetzt über beide Revolutionen hatte, waren im Endeffekt kurze Ticker-Nachrichten, in denen steht
eben
weitere Proteste in Bangkok. So. Okay, um was geht's da eigentlich genau? Was ist da passiert? Ja, und da das Versagen diese Medien, das ist nicht wahr, aber das braucht halt auch mehr Zeit. Also, dass du das aufarbeitest und tatsächlich mal erklärst, was da passiert, das kannst du halt nicht in, wie du sagst, musst du halt irgendwie 2 Seiten schreiben oder mehr oder irgendwie dich mal richtig mal aussetzen. Und selbst die Journalisten von Spiegel oder von irgendwie brauchen da wahrscheinlich mal ein paar Tage und sie sollten sich wahrscheinlich auch ein paar Tage Zeit nehmen. Um mal was sich zu überlegen und nur auf Ticker-Nachrichten zu reagieren, ist halt immer ein bisschen schwierig.
Aber ich glaube, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ne? Also für jeden, der sich irgendwie schlau machen will, der kann es auch. Und das stimmt schon. Da dürfen wir dem Internet auch ziemlich dankbar für sein, neben anderen Geschichten.
Bless the Internet.
Ne? Und ich meine, jedem obliegt es ja letzten Endes selber, ob er jetzt bloß Ticker-Nachrichten liest, ne? Und halt halb informiert ist oder dann vielleicht mal eine halbe Stunde mehr investiert und ein bisschen mehr liest.
Auf jeden Fall.
Ne? Aber ich meine, wer hat halt auch die Zeit so großartig, ne? Also ich habe sie halt so ein bisschen, weil ich eh so in dem Bereich tätig bin irgendwie und Leute, die sich dafür interessieren, finden halt auch die Zeit, ne? Aber Otto Normalbürger hat halt irgendwie auch verständlicherweise letzten Endes, ja, ne, nicht wirklich Bock dann 2 Stunden zu investieren am Tag, wenn er eben um 18 Uhr nach Hause kommt, um sich gerade zu dem Konflikt zu informieren, der gerade in Bangkok läuft, was halt so ein Bereich ist, der einfach mal so gute 7.000, 8.000 Kilometer weit weg ist, ne?
Ja, ja, genau.
Ne? Und halt nur, um mitreden zu können, das ist halt auch, das macht halt auch keiner. Ne?
Nee.
So, ich meine, wir haben halt so ein bisschen das Glück, dass wir jetzt hier irgendwie eine Plattform haben, wo wir dann so mal drüber reden können, ne? Aber es ist jetzt auch kein Abendbrotgespräch letzten Endes, ne? Wo man sich mal drüber unterhält, wie so die politische Lage in Kiew aussieht gerade.
Kiew. Paul.
Das hat sich halt so ein bisschen verlaufen, das Thema gerade.
Ja, aber schön, dass man mal drüber redet. Wir
haben es ja im Wesentlichen auch durch.
Ich weiß auch noch, als wir damals gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht so politisch werden.
Aber politisch war es jetzt fast nichts. War ja nur beobachtend eigentlich.
Aber leicht bewertend auch.
Nee, ja, Bewertung ist immer gut. Auch am liebsten uninformiert, so zurückgelehnt, mit dem westlichen Bauch aus dem T-Shirt raushängend. Ich weiß gar nicht, was die da wollen in Bangkok mit ihrem Zeug. Da ist so Sonne und so hübsche Mädels. Die sollen sich einfach ein bisschen entspannen da. Das kann man auch immer so ein bisschen polemisch so.
Gibt es aber auch, Leute. Ne? Also ja, machen wir jetzt nicht. Aber.
Nee, bin ich aber immer dabei.
Bin ich Fan.
Chris, was ist auf deiner unendlichen Themenliste noch am Start? Jetzt müssen wir wieder Meta werden, aber ist egal.
Ich würde gerne unglaublich gerne eine gute Überleitung schaffen, aber no chance. Aber Kakao wird immer teurer.
Ich überlege gerade, ob ich mir eine Überleitung einfallen lassen kann. Genau, der Dickbäuchige sitzt dann so da und sagt so, ich weiß gar nicht, was die wollen irgendwie hier. Das einzig wahre Problem, was mich interessiert, warum ist denn jetzt mal die Schokolade teurer geworden, als sie letzte Woche war?
Und da könnte ich ihm sagen,
schieß los,
diesem klischeehaften Deutschen, darum.
Der so gern Schokolade isst.
Ja. Nee, das hatte ich bloß jetzt die Tage aufgeschnappt, dass also offensichtlich Kakao, also gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ne, wo die Regale vollgestopft sind mit Schoko-Weihnachtsmännern und Mozartkugeln,
ja,
und was weiß ich nicht, dass tatsächlich Schokolade immer teurer oder Kakao immer teurer wird, weil es immer weniger Kakaobauern gibt. Gerade zum Beispiel in Indonesien und halt auch in vielen afrikanischen Ländern wie der Elfenbeinküste.
Und warum ist es so? Also warum wird es teurer? Weil die
mehr weil es gibt weniger Kakaobauern. Ne?
Warum
gibt es weniger Kakaobauern? Weil wir so große Firmen haben wie Nestle zum Beispiel oder andere ich weiß gar nicht, gehört Kinder, gehört das zu Nestle?
Ich glaube schon.
Ich glaube schon.
Ich glaube, Nestle gehört auch alles,
gehört oder? Nicht alles zu Nestle?
Oh, sagen, ja. Also es gibt halt so fünf Global Players in diesem Schokobereich oder im Kakaobereich. Und ja, mittlerweile wird halt sehr viel industriell gemacht auch, ne? Und werden halt auch dann nicht unbedingt die afrikanischen Bauern super gut bezahlt für den Kakao, den sie abliefern. Letzten Endes hat dann niemand mehr Bock, tatsächlich Kakao abzubauen innerhalb der Plantagen. Und so das klassischste Problem ist eben halt immer noch diese Landflucht, ne? Dass halt Leute auf dem Land zu wenig verdienen und da eigentlich keinen Bock mehr haben. Das gilt halt gerade für die Jüngeren. Und früher waren halt zum Beispiel mal Kakaobauern einer der wohlhabendsten Agroprodukteure, ne? So neben den Bananenfarmern. Und das ist aber wohl schon längst nicht mehr so. Weil es halt auch teilweise dann nicht mehr so gut bezahlt ist, ne? Mhm. Und so der gemeine Kakaobauer, sag ich mal, ne, der verdient halt immer weniger, wird immer ärmer und hat halt niemanden, wo jemand nachrutscht.
Was meint denn in dem Fall der industrielle Weg? Reden wir denn da von künstlichem Kakao oder weil der Kakao muss ja trotzdem irgendwo herkommen, oder nicht?
Ja, das stimmt wohl. Auf jeden Fall wird halt immer weniger bezahlt, wie ich gelesen habe. Dafür.
Man, jetzt ist die Frage, wann startet die Schokoladenrevolution? Ist es so, dass, glaubt ihr jetzt mal ganz fantasievoll, wenn der Schokoladenpreis tatsächlich steigen würde, enorm, und Schokolade so ein bisschen zum Luxusprodukt werden würde, dass es dann Unruhen geben würde? Wäre Schokolade schon so der Knackpunkt?
Das klingt jetzt ein bisschen utopisch, aber ich meine, wenn es extrem wird, vielleicht schon, keine Ahnung.
Also Schokoladenfanatisch?
Also, ich kann mir eher, also ich denke eher, dass es so, dass man auf irgendwas anderes ausweicht, bevor man für zu wenig Schokolade auf die Straße geht.
Aber oder? Ich als Schokoladenenthusiast, ja, als Schokoladenfanatiker.
Ja, ich teile ja auch den Enthusiasmus und ich wäre auch sauer, wenn ich
meine. Ich wäre mega angepisst. Ja. Ich wäre echt, das wäre maßvoll.
Das wäre frech einfach.
Ganz schön frech, ihr mit euren Schokoladen. Schieß los?
Noch nicht.
Schieß noch nicht los. Lass dir Zeit.
Aber ich weiß gar nicht. Also wahrscheinlich gibt es dann wieder andere Luxusgüter, oder? Ich glaube auch nicht, dass jetzt. Aber
Schokolade kann man doch nicht ersetzen.
Doch, durch Hummer.
Nee.
Und Kaviar.
Wird auf einmal der Markt von Hummer überschwemmt. Und Hummer wird so der kleine Snack zwischendurch.
Kandierten Hummer. In so Kinderpackung, auch, Kinderschokoladenpackung.
Auch von Nestle dann.
Ja, ist klar.
Nestle Hummer.
Ja, da wäre ich extremst
für den kleinen Hummer aufgebracht. Zwischendurch.
Der kleine Hummer zwischendurch.
So. Paul, du hast uns einen Stammbaum mitgebracht.
Nee, ich wollte Paul mal so ein bisschen ins Spiel bringen, du hast was erzählt und es war falsch und du wolltest es revidieren. Nee, wie war's?
Na, es ist nicht komplett falsch. Wir haben uns ja letztes Mal, was heißt letztes Mal, es ist schon eine Weile her, wir hatten ja diese legendäre Folge, die wir nur zu zweit aufgenommen haben.
Oh ja, ich kann mich erinnern.
Und da ging es ja kurzzeitig um Schwämme. Und da habe ich angekündigt, dass ich ja in der Uni-Zeit, in der ich mich noch befinde, aber damals halt diesen Stammbaum über die Tiere und ihre ganzen Klassen und Gattungen erstellen musste und den habe ich heute mal mitgebracht.
Und es ging ja tendenziell erstmal um die Grundsatzfrage, ab wann ist es Tier und ab wann ist es Pflanze?
Ja, erzähle ich gleich. Ich fange erstmal. Ich
fang mal unten an.
Wollte nur sagen, ich habe es halt mitgebracht so und es sind halt 5 A4 Seiten liebevoll aneinander geklebt und gestaltet von mir. Und es ist der Stammbaum der Tiere. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber ganz kurz, um das abzuschließen. Die erste Unterteilung ist halt zwischen einzelligen und mehrzelligen Tieren.
Ja.
Protozoa und Metazoa.
Ganz cool eigentlich.
Und die nächste Unterteilung ist dann schon zwischen Porifera und Eumetazoa. Nämlich Schwämme und Gewebetiere.
Aha.
Das heißt, die Schwämme sind quasi, wenn du so willst, schon der Urschleim des Ganzen oder zumindest auf derselben Stufe wie der Urschleim des Ganzen. So, und damit sind die Schwämme jetzt erstmal abgeschlossen. Und dann hattest du ja die Frage gestellt, wo man halt zwischen Tieren und Pflanzen unterscheidet. Und da habe ich mich nochmal schlau gemacht. Und im Prinzip werden Lebewesen in zwei Domänen unterteilt, nämlich in Eukaryoten und Prokaryoten. Und das beschreibt im Prinzip bloß Zellen mit und ohne Zellkern. Eukaryoten sind mit Zellkern und Prokaryoten sind ohne Zellkern.
Pro und so.
Prokaryoten sind sind wahrscheinlich die meisten Lebewesen auf der Welt,
okay,
sind Bakterien. Und die Eukaryoten werden nochmal in 5 Reiche unterteilt. Und ein Reich davon sind eben die Tiere.
Okay.
Ein weiteres Reich wären die Pilze.
Okay.
Die Pflanzen. Und dann gibt es noch 2 Reiche, die fiese wissenschaftliche lateinische Namen haben, die aber im Prinzip in Anführungszeichen bloß Einzeller beschreiben.
Okay, okay. Also es gibt so 2 Einzellergruppen am Start und dann gibt es noch,
genau,
und dann Pilze, Pflanzen und Tiere.
Genau.
Also Pilze und Pflanze ist nicht dasselbe.
Pilze und Pflanzen ist nicht das Gleiche.
Mhm.
So. Und dann habe ich natürlich, um halt deine Frage zu beantworten, mich damit beschäftigt, wie man denn nur Tiere und Pflanzen voneinander abgrenzen kann. Und da gibt es halt mehrere Kriterien. Und das größte Kriterium ist halt die Stoffwechselwege. Nämlich einfach, wie du ja sicherlich weißt, machen Pflanzen aus Licht und Nährstoffen, die sie aus der Erde aufnehmen, ich sag mal, organische Substanzen, also körpereigene Stoffe, die sie halt verwenden, um zu wachsen.
Stichwort Photosynthese.
Genau. Und bei Tieren ist es eben anders. Wir nehmen halt Materie quasi komplett auf und setzen die in unserem Körper um, um sie halt dann nutzen zu können.
Das ist der Unterschied.
Das sind 2 verschiedene Stoffwechselwege, wenn du so willst. Und da liegt die große Unterscheidung. Zweite Unterscheidung ist halt noch, dass ja eine Pflanze meist oder immer eine Wurzel hat,
ja,
und somit quasi mehr oder weniger standortgebunden ist.
Ja.
Und bei Tieren ist es größtenteils nicht so. Also Tiere sind größtenteils in der Lage, sich zu bewegen. Müssen sie auch, um zu überleben. Das ist ein zweiter Unterscheidungspunkt. Und dann habe ich noch einen gefunden, hatte ich dir zwischendurch, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber kann ich jetzt hier nochmal wiederholen. Es gibt halt in der Entwicklung, die halt ein Lebewesen durchmacht, noch ein Unterscheidungskriterium, nämlich wir als Menschen, wie auch viele andere Tiere, haben eine unitare Entwicklung.
Mhm.
Unitar heißt im Prinzip, dass alles, also der komplette Entwicklungsweg mehr oder weniger von vornherein festgelegt ist. Also du bist zum Anfang, trifft das Spermium auf die Eizelle und dann passieren ein Haufen Schritte und so.
Aha.
Aber die Schritte, die halt passieren, sind halt mehr oder weniger festgelegt. Also es ist festgelegt, wann sich dein Kopf ausbildet,
okay,
wann die Arme wachsen, wann du, keine Ahnung, deine Augen öffnest und so weiter und so fort. Und Pflanzen haben eine modulare Entwicklung. Das heißt, es gibt im Prinzip wie so ein Grundmuster, aber dieses Grundmuster wird halt aktiviert durch die äußeren Umweltbedingungen. Das heißt quasi, der Keim bricht halt auf und wächst also zur Pflanze heran, wenn er genug Licht hat zum Beispiel und genug Flüssigkeit und genug Nährstoff aus der Erde zieht. Und wenn das nicht passiert, dann geht die Entwicklung eben langsamer oder vollzieht sich eben gar nicht.
Verfehlt quasi.
Genau.
Abgefahren.
Und dann ist es halt auch so, dass halt bei den Pflanzen halt immer das Programm abläuft, die haben im Endeffekt nachher so und so viele Blätter, was halt auch so Quatsch ist, aber ich sag's halt mal so. Aber wo die Blätter letztendlich am Stiel sitzen, ist halt auch abhängig von Umweltbedingungen und wie auch immer.
Verstehe. Und wo mein Arm sitzt, ist und halt
auch immer so. Wo dein Arm sitzt, das sollte eigentlich zumindest.
Das sollte festgesetzt sein.
Es sei denn, du bist in der Nähe von einem Atomkraftwerk groß geworden oder so.
Ja.
Das sind die wesentlichen Unterscheidungspunkte.
Okay, so. Wow.
Heftig.
Wow.
Heftig, schmächtig.
Man lernt nie aus, auf jeden Fall.
Heftig, schmächtig, Alter. Und ich hab noch eine biologische Frage. Und damit treffe ich dich jetzt, glaube ich, ins kalte Wasser.
Ins Mark?
Hm, verstehe schon.
Sorry. Aber ich habe da heute mal drüber nachgedacht. Tatsächlich heute auch. Evolution.
Hm?
Ne? Und da gibt's ja so komische Gegebenheiten, warum Dinge so sind und die sind evolutionsbedingt.
Mhm.
Ja? Ein Beispiel, mein Lieblings-Evolutionsbeispiel übrigens, da wird's gleich wieder dreckig und schmutzig. Ihr wisst doch, wie ein Penis ausschaut, richtig?
Mhm.
Da lacht nicht mal einer von euch, ganz ehrlich.
Wir sind ja auch seriös.
Ich merke schon. Das ist, okay, wisst ihr, wie ein Penis ausschaut? Ein Penis ist ja so ein bisschen pilzmäßig geformt und der hat ja so eine, ich weiß nicht, wie der medizinische Begriff da ist, so ein Kranz.
Ja.
Eine
Eichel.
Eine Eichel, ja. Und da ist die Eichel ist so ein bisschen vom Schaft. Das geht nicht so straight runter. Ich beschreibe das jetzt für Leute, die noch keinen Penis gesehen haben übrigens.
Nicht mal den eigenen.
Googelt mal Penis, dann wisst ihr, wie es ausschaut. Und So, und da ist ja so eine Kante quasi.
Ja.
Und,
du willst wissen, wo die Kante herkommt?
Nee, die Kante, es gibt Theorien und es ist wieder, glaube ich, nur eine Theorie. Die Kante ist deswegen da, dass wenn dann so ein Primat, ja, so wie wir das sind, Sex mit so einem anderen Primaten hat, der keinen Penis hat, auch Weibchen genannt, und dann macht er so dann sein Spermozid da rein, mhm, ja, und dann
Spermozid ist kein Wort.
Schmarrn.
Spermatozid?
Das ist ein Wort, ja.
Spermionen.
Spermetten.
Und dann ist es da drin, das Zeugs, mhm, und dann weil die Natur ja auf Nummer sicher geht, dann da macht das Weibchen vielleicht noch mit so einem anderen Männchen ein bisschen rum und dann schiebt der so sein Dingchen da rein und dann ist die Theorie, dass der Schaft dafür gedacht, dieser Kranz dafür, mhm, gedacht ist, quasi das Fremdspermium des Vorgängers
wieder rauszuziehen,
wieder, ja, rauszuschaben, ja, ja, so, und das ist ja Evolution. Also es ist ja so, dass quasi, also jetzt, ich übertreibe jetzt mal, da gab es mehrere Affen, ja, die hatten, mhm, alle so einen geraden Pimmel und einer hat so ein bisschen so einen heftigeren Schaft am Start gehabt, also nicht Schaft, sondern eine heftigere, mhm, Kante am Start gehabt und der hat dann quasi immer für Nachkommen gesorgt, weil er halt immer die Spermien vom anderen rausgekratzt, mhm, hat, um mal so jetzt ganz plastisch zu sein, ja. So, das ist ja quasi eine Entwicklung, der Pimmel sieht so aus, wegen Evolution.
Mhm.
So. Ja. Und jetzt kommt meine Frage. Es gibt aber bestimmt auch Eigenschaften, ja, die sind einfach da, die haben nichts mit Evolution zu tun.
Ich glaube.
Gibt's da A, einen Begriff dafür und B, ist es klar? Also wissen Biologen und Mediziner und wie auch immer sie damit beschäftigt, Evolutionologen, so, diese Attribute eines Lebewesens oder eines Menschen sind da wegen Evolution und, mhm, die, oder wegen naheliegender Evolution, und die sind einfach da, weil es sich halt ergeben hat.
Also letztendlich ist ja alles Evolution.
Ja.
Weil wir sind ja alle irgendwann mal, also nicht wir jetzt, aber, ja, irgendwann ist ja alles mal aus einzelligem Leben hervorgegangen,
okay,
und hat sich spezifiziert und, mhm, ist jetzt so, wie es ist. Und du musst ja immer davon ausgehen, dass der momentane Stand eben die Spitze der Evolution ist,
okay, wenn du so, ja,
bist. Und dann, ich glaube, die Sache mit dem Penis, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt so krass der Evolution unterliegt, wie du dir das vorstellst, weil diese ganzen Fortpflanzungsprinzipien, also, dass mehrere Männchen auf ein Weibchen rauf, um sich halt, um, mhm, den,
ich die sag Chance jetzt mal, zu erhöhen einfach
auch. Genau, um halt den das Männchen zu finden, was sich durchsetzt gegenüber den anderen,
ja,
dieses Prinzip ist ja schon immer so. Es ist ja nicht so, dass irgendwann mal nur zwei Affen da waren, die in Monogamie gelebt haben, mhm, und dann ist irgendwann der zweite Affe auf die Idee gekommen, ich steige jetzt mal auch auf die rauf so und dann vielleicht setze ich mich ja durch. Mhm. Sondern das war ja schon immer so.
Ja.
Also denke ich nicht, dass der Penis die Form, die er jetzt hat, erst bekommen hat, weil es halt Sinn ergibt, sondern dass es schon immer ähnlich.
Aber wenn man das jetzt mit Evolution begründet, dann wäre es doch schon so, wie ich es erklärt habe. Also es gab halt vielleicht theoretisch die, wo das ein bisschen mehr ausgeprägt, mhm, war und die, wo es weniger ausgeprägt war. Und die, wo es mehr war, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass, ja, das halt da funktioniert quasi. Ja. So, und jetzt, mein plakatives Beispiel ist quasi, wir haben ja fünf Finger.
Ja.
So, jetzt gibt es war das einfach so? Es waren einfach fünf Finger da, weil wir irgendwann mal aus, was weiß ich, irgendwelchen Hufen entstanden sind oder irgendwelchen anderen Klauen und dann sind einfach die fünf geblieben. Verstehst du? Also es gibt, mhm, also es gibt so bestimmt gewisse Adjektive, ich weiß nicht, ob ich das alles richtig
Die Fünfgliedrigkeit,
ja,
der Gliedmaßen ist halt schon, also ich will jetzt nicht sagen, schon immer so, aber ist auf jeden Fall. Um es mal ganz einfach zu machen, jedes Säugetier hat fünfgliedrige Gliedmaßen.
Ja.
Selbst der Wal hat fünf Glieder in seiner, verstehe, Flosse. Das heißt quasi, dieses Muster der fünf Fingergliedmaßen, mhm, ist halt schon zumindest sehr lange so ausgeprägt.
Ja.
Aber es ist sicherlich auch erst im Zuge der Evolution irgendwann mal entstanden. Aber das nicht, also ich weiß nicht, ohne dir jetzt zu nahe, ja, zu treten, weiß ich nicht, ob du dir das richtig vorstellst. Also es ist jetzt nicht so irgendwann, dass halt ein Lebewesen einfach nur einen Stumpf hatte, ja, und dann ist es auf die Idee gekommen, oh, es wäre aber praktisch, wenn ich halt
nee, klar.
Sondern es ist halt so, zum Beispiel, wenn die Lebewesen angefangen haben, an Land zu gehen, mhm, und sich auf auf ihren Gliedmaßen halt vorzubewegen, war es halt sinnvoll, irgendwann eine möglichst große Fläche halt zu bilden.
Ja.
Und die große Fläche hat man aber nicht einfach durch einen Stumpf halt ausgebildet, sondern das war irgendwann sinnvoll, vielleicht auch flexibel
also die agieren
zu können. Und
die
so
aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Mutationen mehr Fläche hatten,
um
es mal ganz plastisch zu sagen.
Na, das waren die, die quasi gewonnen haben, ne?
Genau.
Und die sich durchgesetzt
und
haben.
Und erst daraus haben sich dann solche Sachen wie halt zum Beispiel Hufe bei Huftieren ergeben und halt Finger bei, wie bei uns eben, oder Flossen beim Wal.
Ich verstehe es schon, aber mir ging es, ich weiß nicht, ob ich das richtig verfassen kann und vielleicht muss ich auch einfach aufhören, aber mir ging es darum, ob es quasi...
Die Frage an sich war ja, glaube ich, im Prinzip, ob es Sachen gibt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, die nicht der Evolution unterliegen, also die halt so angenommen werden und Sachen gibt, die halt der Evolution unterliegen und ob man da eine Grenze ziehen kann, also ob man das unterscheiden kann. Und da würde ich sagen,
nee.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich würde Nein sagen.
Würde ich aber auch machen. Also Nein sagen.
Also im Endeffekt musst du halt davon ausgehen, dass selbst der kleine Regenwurm unten im Vorgarten gerade die höchste Stufe seiner Evolution erreicht hat. Weil er halt perfekt auf seinen Lebensraum angepasst ist.
Verstehe.
So wie wir eben auch.
Weil, ich meine, auf der anderen Seite, sonst wäre er halt nicht da. Ne?
Ja, verstehe.
Und ich finde eigentlich das mit dem Penis, finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil es halt direkt wirklich ein Fortpflanzungsorgan ist. Und
so soll also man Kindern Evolution beibringen, meinst du, mit dem Pimmel?
Mit dem Penispilz oder Pilzpenis, wie auch immer. aber ich habe das heute nicht zum ersten Mal gehört, ne?
Ja.
Dass halt diese Saugglockenfunktion sozusagen eine Rolle spielt oder diese Schabfunktion des Pimmels letzten Endes. Und das macht für mich absolut Sinn.
Auf jeden Fall, ne? Auch noch total.
Weil sich die letzten Endes fortgepflanzt haben, bei denen das ausgeprägter war.
Ja.
Und dann gab es halt dann eine nächste Generation.
Ja.
Also wir sprechen ja von Tausenden von Jahren.
Ja, genau.
Oder noch mehr sogar.
Ja.
Wo das halt noch ausgeprägter war. Und das sind die, die sich durchgesetzt haben, ne?
Es gibt zum Beispiel noch, ich weiß jetzt nicht, welche Insekten, aber es gibt auf jeden Fall bei Insekten auch diesen, also die haben halt quasi wie einen zusätzlichen Auswuchs, der halt richtig bei der Fortpflanzung zusätzlich eingeführt wird, um halt das Sperma, was da möglicherweise schon von irgendwelchen Vorgängern ist, gezielt auszuschaben, neben dem Penis quasi.
Klick, klack. Die sind quasi noch, die haben quasi noch so einen sekundären noch Penis,
mit dem sie
so extra, extra Schaber quasi. Genau.
Also da gibt es ganz
verrückte, Sparschäler.
Da gibt es schon ziemlich ausgefallene Mechanismen.
Das Schweizer Taschenmesser.
Und ich meine, letztendlich sogar ist ja nicht jedes Lebewesen pflanzt sich ja mit Penis und Vagina fort.
Stimmt.
Ich meine, du hast halt auch, es gibt zum Beispiel bestimmte Würmer, die haben sogenannte Spermatheken. Das sind einfach wie große Beutel, wo halt viele Spermien drin sind.
Ja.
Und wenn die Zeit reif ist, dann platzen die einfach auf und das Sperma fliegt in alle Richtungen und befruchtet halt Eier.
Wie cool wäre das, wenn das unser Weg wäre? Weißt du, Sex gibt es eigentlich nicht so wirklich und du fährst in der U-Bahn und pff, so platzt irgendwie auf und dann die alle um dich rum sind so, oh nee, ich will nicht wieder ein Kind haben.
Ich glaube eher, dass es dann Partys dafür geben würde.
So.
Sperma-Paket-Partys.
Aber ist ja Quatsch, weil ich meine, es wäre ja dann gang und gäbe und völlig normal. Und wenn du in der U-Bahn voll gekleckert wirst mit Sperma, wäre es halt so.
Ja, und du müsstest auch zum Verhüten, müsstest du immer so einen Sack um deinen Sack
so haben. So ein Papieranzug einfach.
So. Ja, also, oh, es ist wieder bald so weit, aber man spürt es wahrscheinlich auch ein bisschen, oh, pff, oh nein. Großartig.
Ich finde es schön, dass wir gerade die Evolution erklärt haben. Unglaublich treffend auch.
Sperren den Sack.
Was nicht so ein Beispiel wären zum Beispiel auch Eisbären. Ne? Mhm. Du kannst halt letzten Endes davon ausgehen, dass es dann vor zigtausend Jahren oder Millionen von Jahren ja auch wieder Bären gab oder Bärenartige, die Vorfahren der heutigen Bären, die aufgrund von Umwelteinflüssen immer weiter in den Norden gegangen sind und die halt zum Beispiel kein weißes Fell hatten und keine dunkle Haut für die Wärmespeicherung, die sind halt letzten Endes hops gegangen. Ne?
Okay.
Und aus einem braunen Fell wurde dann halt über 10.000 oder ich war ganz ehrlich, unterbrech mich, wenn ich hier in den falschen lass es Millionen sein, aber die sind dann halt nach und nach ausgestorben und das Fell wurde halt immer weißer über mehrere Schritte.
Eisbären haben kein weißes Fell. Eisbären haben ein farbloses Fell, was halt nur durch die Einstrahlung des Lichtes weiß erscheint. Und eine schwarze Haut.
Klick, klack. Mein Zweitlieblings-Evolutionsbeispiel ist übrigens zum Beispiel bei Evolutionsbeispielen Sinn. Es gibt ein, ich bin natürlich auch komplett ohne Fakten hinterlegt, es gibt eine Krebsart auf so einer japanischen Insel, Das bin ich so eine japanische Insel, so eine Krebsart. Ja, ihr merkt schon, wie ich hier unterwegs bin. Und es gibt also, es gibt quasi, ich muss es anders anfangen, es gab zwei Königreiche, zwei Clans, irgendwie haben sich da irgendwie bekriegt in Japan und sich da gegenseitig ermordet. Und der eine Clan hatte wohl sehr stolze Krieger und die sind auch alle massakriert worden. Und die Sage spricht davon, dass die quasi ins Meer gegangen sind, also dass die Geister von denen im Meer sind und dass die quasi sich zu Krebsen, in Krebse verwandelt haben. Das
habe ich auch schon mal irgendwo gehört.
Und dass man diese Krebse daran erkennt, dass die halt ein Gesicht auf ihrem Panzer haben.
Ja.
Und es gibt tatsächlich eine Krebsart, die so eine Befleckung hat auf ihrem Panzer. Und wenn man da mit Fantasie draufschaut, gibt es manche Muster, die halt ausschauen, wie als wäre es ein Gesicht. Und was aber dann passiert ist, durch diese Sage, haben die ganzen Fischer, die da unterwegs waren, immer wenn die diese Krebse rausgeholt haben und dann welche gesehen haben, die ein Gesicht drauf hatten, gesagt, oh, das ist irgendwie Geist und so, nicht so cool, schmeiß mal wieder rein. Und das hat dazu geführt, dass und sogar durch die menschliche Hand und durch diese harte, durch den so harte Eingreifen, in relativ kurzer Zeit, also vielleicht dann doch bloß ein paar tausend Jahren, dazu geführt, dass eigentlich alle Krebse, die es dort gibt, dieses Muster haben, weil halt nur die überlebt haben, die halt Gesicht auf dem Rücken haben. Das fand ich auch, das hat mich auch ein bisschen mein Mindcock geblown, quasi.
Wo wir gerade in Japan sind, es gibt halt zum Beispiel auch das Beispiel von Rotgesichtsmakaken. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, gibt es auch zigtausend Dokus von, das sind diese, also halt Affen, ne? Primaten, sprich die ohne Schwanz, genau. Und also das sind die in den heißen Quellen baden in Nordjapan. Ne? Hat man schon mal gesehen. Und das ist zum Beispiel auch kein evolutionärer Status, dass sie jetzt quasi von der Natur dazu gemacht wurden, dass sie halt da baden, sondern es hat halt erst vor 2000 Jahren angefangen, weil sie es halt irgendwann mal aufgeschnappt haben. Ne? Und mittlerweile wird das halt quasi nicht über Biologie weitergegeben, sondern über Sozialverhalten. Ne? Also jedes Affenbaby muss von neuem lernen, sozusagen kurz nach seiner Geburt, dass wenn es kalt wird, dass es ins Wasser zu gehen hat und das schautet sich halt ab von den älteren Affen. Ne?
Ist es dann schon Kultur eigentlich fast?
Eine Vorform letzten Endes.
Ich, ne? Aber trotzdem mit vorsichtig, weil, also ich weiß jetzt, ich kenne nicht genau die Hintergründe, vielleicht kennst du die ja, aber es ist definitiv so, dass auch bestimmte Verhaltensmuster tatsächlich genetisch halt vorprogrammiert sein können.
Aber in dem Fall ist es halt nicht so. Ne? Dasselbe zum Beispiel wie mit.
Wobei man wahrscheinlich bestimmt begründen könnte, dass die Affen, die aus irgendwelchen Gründen, weil sie irgendwie so ein bisschen einen schwachen Stoffwechsel hatten oder irgendwas, nicht so auf heiße Quellen standen, dass die halt nicht überlebt haben und diejenigen, die es ganz geil fanden, vielleicht und irgendwie dann eher durchgekommen sind, oder? Könnte man bestimmt irgendwie noch so ein bisschen her argumentieren.
Ist es nicht so, dass die Affen, die in diesen heißen Quellen baden, ursprünglich nicht daherkommen, wo sie jetzt sind? Das heißt, dass dieses Baden quasi in besonders kalten Zeiten wahrscheinlich, also vielleicht so ein notwendiger Mechanismus ist?
Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es angeboren ist letzten Endes. Ne? Es hat so eine Vorstufe der Sozialisierung letzten Endes. Ne? Und wie du schon meintest, eine Vorstufe der Kultur irgendwo, oder wo sich Kultur quasi aus Verhaltensweisen herausbildet. Ne?
Damit wäre ich vorsichtig mit dem Begriff. Aber es
mit welchem Kultur? Mit
Kultur.
Ja, naja, natürlich ist es keine komplexe Kultur, so, ne? Aber das ist halt eine Veränderung der Verhaltensweisen aufgrund der Umgebung, die sich halt auch fernab des Menschen.
Aber vielleicht ist es ja keine Veränderung der Verhaltensweisen, sondern eine Anpassung einfach. Deswegen guck mal nach,
ist doch dasselbe.
Ob die Affen.
Wow, wow, wow.
Ob die Affen da ursprünglich herkommen. Eine Anpassung der Verhaltensweise ist auch eine Veränderung, aber ich würde das nicht mit der Vorstufe von Kultur gleichsetzen, glaube ich.
Jetzt ist aber hier so ein bisschen
Science Battle.
Kommt mal hier so wie Konflikt und so. Hätten wir uns dann über People weiter unterhalten. Ich sag's
dir. du nur wieder.
People sind immer lustig.
Du Sextourist.
Das ist dein neues Lieblingsschimpfwort, oder?
Nö.
Schon länger mein Lieblingsschimpfwort.
Das passt halt.
Passt auch zu dir, Johannes, du Sextourist.
Warum hast du dich nicht so vorgestellt heute?
Der Sex-Terrorist.
Terrorist.
Das ist doch KIZ, oder?
Sex-Terrorist?
Ich bin der Sex-Terrorist.
Kann sein. Taucht bestimmt auf. In den unendlich eloquenten Texten der Musikkapelle KIZ.
Haben wir noch ein Thema eigentlich, bevor wir jetzt irgendwie komplett versagen?
Es ging gerade um Pimmel, ne?
Hast du ein Pimmelthema?
Ja, ich hatte vor ein paar Tagen einen Trailer gesehen von einem jungen Mann aus den USA, der jetzt eine crowdgefundete Dokumentation über seinen kleinen Penis macht. Ne? Beziehungsweise schon gemacht hat und das kommt jetzt irgendwann in den nächsten Monaten raus.
Wie, aber über das Leben seines kleinen Pimmels?
Oder? Ja, also die Hintergrundgeschichte ist folgende. Er hat seiner Freundin einen Antrag gemacht, innerhalb einer dieser großen Baseball- oder Footballstadien.
So wie Kanye West, um also nochmal Kanye West zu erwähnen
übrigens. ohne Kanye geht's auch nicht. Nee. Und auf jeden Fall hatte er seiner Freundin eben in so einem Stadion einen Antrag gemacht und das gibt ja auch so dieses Kulturphänomen.
Ne? Na, da ist es ja wirklich
Kulturphänomen. Ja, klar. Dann auch diese Sachen über diese mega, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich wollte Megatron sagen. diese Riesenbildschirme, ganz genau. Dass das dann übertragen wird und das hat ja alles so schön gedeichselt, dass das dann übertragen wird und dass er seine Freundin einen Antrag machen kann. Aber anstatt Ja zu sagen, ist er halt einfach aufgestanden gegangen. Und das Ganze hatte halt mehrere Millionen Klicks bei YouTube irgendwann Anfang des Jahres oder irgendwann im letzten Jahr. Und die Freundin wurde dann halt gefragt, warum sie Nein gesagt hat. Und sie meinte dann halt zuerst, naja, wir passen nicht so gut zueinander und eigentlich, sein Pimmel ist zu klein. Ja. Das heißt, dieser arme junge Mann wurde halt gedemütigt vor der ganzen Welt dafür.
Aber eigentlich, ganz ehrlich, hat er ja eigentlich Glück gehabt, weil du willst echt, also Jungs da draußen und Mädchen da draußen, ihr wollt niemanden heiraten, der nicht euch nicht heiraten will, weil euer Pimmel zu klein ist. Ganz ehrlich.
Das bringt nur Stress.
Das macht keinen Spaß. Also es war vielleicht perfekt. Also wenn man einen kleinen Pimmel hat, weiß man, dass das Gegenüber einen auch echt gern hat. Verstehst du, was ich meine?
Bist du der Experte für, ja? Glaub mir. Naja, letzten Endes hat er jetzt, wie gesagt, diese Dokumentation am Start und da geht es halt darum, dass er komplett einmal um die Welt reist und versucht rauszufinden, welchen Stellenwert tatsächlich ein großer Penis hat oder eben ein kleiner Penis und ob es wirklich auf die Größe ankommt. Und innerhalb dieses Trailers reist er eben dann um die Welt und wird in verschiedensten Ländern gezeigt und dann auch in den asiatischen Ländern, die halt statistisch gesehen kleinere Penisse haben. Dann ist er woanders, wo er sich Gewichte an den Sack hängt, um zu hoffen, dass das dann länger wird.
Es gibt Länder, die statistisch gesehen einen kleineren Penis haben.
Klar, weltweit.
Ja, kann man also sagen...
Es gibt Penisstatistiken.
Kann man also sagen, Dänemark hat einen kleinen Schwanz?
Nee, Europa ist... Also ich glaube, die Kontinente an sich sind dann halt eher homogener. Ne? Aber Asien hat durchschnittlich auf jeden Fall einen kleineren Penis als Afrika. Das lässt sich definitiv sagen.
Jeder hat einen kleineren Penis
als Afrika. Das Witzige, ja klar, ist, aber es gibt Durchschnittsgrößen für jede größere Region auf jeden Fall.
Das hat übrigens einen biologischen Hintergrund.
What? Jetzt bin ich, kurz bevor wir auf das Thema einkommen, ich habe gerade gegoogelt, ich habe es ein bisschen bereut gerade, Little Penis Documentation. Und das erste Ergebnis ist My Penis and I 2005. Gruselig. Und warum hat Afrika einen größeren Pimmel als wir?
Es gibt so eine Regel, die Bergmannsche Regel, wenn ich mich nicht täusche, die aussagt, dass Lebewesen in heißen Regionen, was halt Äquatornähe ist, also Afrika prädestiniert, größere Körperanhänge generell haben, um halt Hitze regulieren zu können. Also das fängt halt an beim Wüstenfuchs, der unglaublich große Ohren hat. Mhm. Und ich bin so frei zu behaupten, hört halt beim Penis des schwarzen Mannes auf.
Das heißt, also um es mal anders zu sagen, wenn der Mensch sich evolutioniert hat in einer heißen Region, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er deswegen einen großen Pimmel hat.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt so pauschalisieren kann, aber es gibt auf jeden Fall diese Bergmannsche
Regel. Pauschalisieren ist auf jeden Fall ganz wichtig.
Okay,
und das hat der Herr Bergmann gemacht.
Ja, oder die Frau unter anderem. Es gibt noch einen Typen, der daran beteiligt war. Aber da weiß ich gerade den Namen nicht. Das ist ja immer sehr fundiert hier alles.
Ja, ich merke das schon.
Aber vielleicht nochmal, um zurückzukommen auf die Japan-Makaken. Ne? Mhm. Tatsächlich habe ich jetzt nicht so viel gefunden zu dem Badeverhalten. Aber zum Beispiel gibt es seit 1979, oder war es zum ersten Mal beobachtbar, dass Affenjunge sich mit Schneebällen abwerfen. Ne?
Ach, witzig. Okay.
Und ich lese einfach mal vor, weil ich es auch nicht so gut bei...
lese aus dem Internet vor, das ist immer gut.
Aber es ist Wikipedia. Das ist die beste Wissensquelle der Welt.
Die anwesende Müllhalde.
Ja. Ein anderes Beispiel für Lernen und Traditionsbildung ist das Schneeballrollen bei den Japan-Makaken, das vor allem als Spiel bei Jungtieren beobachtet wird. 1979 wurde erstmals beobachtet, dass ein Makakenweibchen mit Steinen spielte, ähnlich wie Kinder mit Bauklötzen. 1983 war dieses Spiel mit Steinen bereits über die halbe Gruppe verbreitet. Auch die genaue Art und Weise der gegenseitigen Fellpflege wird von den Erwachsenen an die Jungen weitergegeben. Was so ein bisschen mein Argument unterstreicht, dass es halt auch innerhalb von, also einfach, dass es ein Sozialverhalten gibt innerhalb von Gruppen, die sich halt nicht nur auf diese Gruppen selbst beschränken, sondern dass sich das dann halt auf lange Sicht tatsächlich in derselben Art auf Dauer verbreitet auch.
Aber
und dass das nicht evolutionär bedingt ist, dass Kinder mit Schneebällen spielen.
Das möge sein, das ist auch genau, wie wir letztes Mal schon angesprochen haben, der Orang-Utan, der Stabfischt oder Stockfischt, aber zum Beispiel die Sache mit der Fellpflege fällt unter Altruismus und ist angeborenes Verhalten. Also das müssen die machen quasi.
Biologisiert hast du den jetzt mal gerade. Hm? Weißt Bescheid. Sind wir durch?
Ich schon lange.
Mm. Zwei Sachen habe ich noch.
Dann schieß los.
Das erste ist, was ich super gern machen würde, weil es ist ja wahrscheinlich mein letzter. Es ist wahrscheinlich echt mein letzter Termin dieses Jahr bei euch. Mhm. Weil ich ja auf große Wandersfahrt gehe. Ne?
Ja. Wandersfahrt.
Mit meinem Stock und meinem karierten Beutelchen.
Großartig.
Und in die weite Welt ziehe. Und wir werden es wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wiedersehen. Mhm. Ne? Davon gehe ich stark aus. Wenn wir nicht dann doch noch vielleicht eine Live-Schaltung machen aus Bangkok irgendwann. Ende diesen Jahres. Und zwar würde ich gerne. Ja, würde ich das gerne machen jetzt, dass wir einfach mal eine Voraussage für 2014 treffen. Ne?
Irgendeine.
Zwei Sachen. Wirklich irgendeine.
Zwei Sachen.
Okay.
Bei der einen bleibe ich, wie heute im Bezirksamt bestätigt, vermute ich auch, dass nächstes Jahr im Winter Last Christmas noch im Radio laufen wird.
Aber ich meine, zählt das nicht schon auch unter Biologie, Naturgesetz?
Ja, ist auch angeborenes Verhalten. Ja. Und ich denke, es wird auch 2014 noch jede Menge Riots geben.
Kannst du Länder vorher sagen? Hm. Also mal ins Blaue.
Ins Blaue?
Nee, also so ins Blaue geraten quasi.
Naja, ich verstehe schon. Ich würde sagen Südosteuropa.
Südosteuropa. Bulgarien.
Kroatien.
Ich sag dazu nichts mehr.
Okay.
Ganz, ganz geil. Hast du, wenn du das Thema schon ranholst?
Ja, mein erstes wäre entweder Justin Bieber oder Miley Cyrus, wenn einen heftigen Absturz bekommen.
Okay.
Man könnte meinen, das liegt so ein bisschen auf der Hand gerade.
Ich sag eher Justin Bieber.
Würde ich auch eher zu Justin Bieber tendieren. So ein klassischer Britney Spears Breakdown.
Ich glaube nämlich eigentlich, dass Miley Cyrus ein hartes PR-Opfer ist.
Habt ihr mitbekommen, dass Justin Bieber ja Sex mit der Prostituierten hatte? Also so richtig? Also der war irgendwie
mit dieser netten Brasilianerin?
Genau, mal in Brasilien und hat da irgendwie mit so einer Prostituierten Sex gehabt. Und die hat ein Video von sich gemacht, wie sie quasi aus seinem Hotelzimmer rausgeht und er noch so da liegt und schläft. Und dann haben die alle gesagt, nee, das war irgendwie Freundin und so. Und dann haben sie aber halt recherchiert und nö, ist halt irgendwie zwar auch Model, aber halt auch halbtags Prostituierte.
Mm.
Also Justin Bieber fehlt nicht mehr viel. Ja. Er schon Sex mit Prostituierten hat, ganz ehrlich.
Ich glaube, bei ihm ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass er keine Möglichkeit hatte, sich, ich meine, wann ist er berühmt geworden? Mit 14, 15? Ja,
kleines Kindes.
Dann hat er den Fame bekommen und er hatte niemals so die Chance, wie wir vielleicht oder jeder normale Bürger letzten Endes.
Mal Sex mit der Prostituierte zu haben. Mal Sex mit der Prostituierte zu haben.
Nee, das meine ich nicht. Nein, sich quasi normal zu sozialisieren, ne? Ja, und so ein bisschen seine Grenzen auszutesten, aber in so einem Rahmen, wo es halt dann, also wo Leute dir auch sagen, nee, halt, stopp, so geht das nicht weiter, ne? Ja, hatte er nicht.
Das kann ja nicht alles sein. Ich meine zum Beispiel, rede erstmal weiter, ich muss kurz nach den Namen suchen.
Es gibt auch Ausnahmen, falls du das meintest. Ja, ohne klar, Leben. Natürlich, ne? Aber bei ihm halt so ähnlich wie bei Britney Spears, würde ich meinen, ne? War es halt so, die sind halt relativ jung alle hochgekommen, ne, und wurden dann halt eher geguided irgendwie vom Management und von den Eltern vielleicht, gerade wenn die Eltern auch noch so ein bisschen famegeil waren. Und niemand hat ihm jemals Nein gesagt. Mhm. Ne? Und ich finde, gerade bei Justin Bieber merkt man es besonders, weil er bloß durch diese ganze YouTube-Geschichte bekannt geworden ist. Ne? Mhm. Das heißt also, er hatte irgendwie nie großartig einen Bezugsrahmen, den du so mit 14, 15 hast oder 16, einfach durch Freunde, Bekannte, Familie, sondern ist halt gleich durchgestartet. Ne? Mhm. Und jetzt sagt ihm auch keiner mehr, du kannst das nicht machen. Und jetzt cruist er da mit seinem Porsche komplett tätowiert und high irgendwie durch die Gegend den ganzen Tag.
Ne? Wie das jeder, wie alt ist der 20-Jährige machen würde, der einen Haufen Kohle hat und auf einmal Fame hat.
Auf jeden Fall.
Ja, ich würde nicht schon. Porsche fahren.
Nee, Porsche würde ich auch nicht fahren. Aber der fährt ja kein Porsche, der fährt doch so ein Batmobil.
Ja, ganz ehrlich, Batmobil würde ich fahren.
Siehst du? Weißt du Bescheid?
Ich glaube, er fährt einen Ferrari mit einem pinken Leopardenmuster oder sowas. Ja, also total fancy, was er da macht.
Abgefahrenes Zeug auf jeden Fall.
Ja, und ganz kurz, und die zweite Vorhersage, oder wolltest du dazu noch was sagen?
Nee, zweite Vorhersage.
Die zweite Vorhersage ist, dass China noch militärischer wird. Definitiv.
Okay, ich habe eine politische Vorhersage, weil du China gesagt hast, ich habe die böse Befürchtung, dass wir einen Militärschlag zwischen Japan und China gerade so von der Klimme springen.
Von der Klippe springen?
Dass wir es gerade noch so ein bisschen irgendwie, also ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich glaube, dass es so echt noch echt haarig wird.
Gibt es da schon Anzeichen für? Nee, oder ist es ins Blaue geraten?
Nee, es gibt tatsächlich Anzeichen. Es gibt ja diese komischen Inseln. Also es gibt vor China. Du meinst
Japan?
Nee, es gibt vor China Inseln, die Japan für sich beansprucht. Und schon ewig. Und die Chinesen finden es halt so geil. Und die haben jetzt irgendwie schon öfter mal Demonstrationen irgendwie gab es jetzt von Chinesen, die so gern natürlich auch von diesem chinesischen Staatsmacht irgendwie auch gern gesehen war gegen Japan und bezogen auf diese Inseln. Und China hat jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, glaube ich erst, einfach mal den Luftraum von diesen Inseln für sich beansprucht und hat gesagt, wenn da jemand reingeht, den schießen wir ab.
Na, von nichts kommt nichts.
Und die Japaner sagen halt, Moment mal, das ist irgendwie unser und was ist eigentlich los mit euch? Und die Japaner werden natürlich unterstützt von den Amerikanern.
Natürlich.
Die ja die auf die Chinesen ist auch nicht so die besten, die besten Friends, aber da gibt es ja auch schon so einen Argen irgendwie liegt da in der Luft. Und angeblich ist es begründet, weil da irgendwelche Gasvorkommen sein sollen irgendwie, wobei das wohl auch wirkt wie so ein bisschen vorgeschoben. Habe ich jetzt irgendwie, aber mehr tiefer bin ich auch nicht drin in dem ganzen Thema.
Ich glaube, das ist einfach nur, momentan ist es auf jeden Fall hartes Säbelrasseln und ich glaube, dass sich das wieder entspannen wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe übrigens noch eine Frage an dich, als alteingesessenen Geografen.
Yes, sir.
Und zwar haben wir vorhin schon kurz über Inseln gesprochen und jetzt ist es nochmal aufgekommen, deswegen erinnere ich mich.
Geht es jetzt um Plattentektonik?
Nein. wo zieht man denn die Grenze zwischen Festland und Insel? Oder ist es immer eine Relationsfrage? Weil, wir haben ja vorhin kurz über Madagaskar gesprochen, ist ja eine Insel, oder nicht?
Ja.
Aber wenn jetzt eine kleine Insel vor Madagaskar ist und ich Richtung Madagaskar schwimme ich dann Richtung Festland oder Richtung Insel?
Du schwimmst von Insel zu Insel.
Okay, und wenn ich dann von Madagaskar...
Ich glaube, es gibt einfach diese feste Regelung, was die Kontinente sind. Ne?
Ja.
Alles, was quasi halbseitig von Wasser umschlossen ist, ist eine Halbinsel und alles, was nicht zu diesen Kontinenten gehört, ist eine Insel.
Ah,
ja, aber wenn du du könntest von Insel zu Insel zu Insel schwimmen,
das heißt,
selbst wenn sie Insel unglaublich groß ist, aber wenn sie nicht zu Afrika gehört, das ist eine Insel.
Das heißt, Australien ist keine Insel, aber
Neuseeland
ist eine.
Ja.
Prinzipiell
schon, ja.
Okay.
Genau.
Heftig, schmäftig.
Ja. Abgefahren. Jetzt fehlen noch meine Predictions. Ich habe ja schon eine Prediction gemacht.
Ich hatte ja noch den Hintergrund, warum China mächtiger wird.
Schieß los.
Das war's mir. Das ist halt so eine Entwicklung für die nächsten 5 Jahre.
Sie überschlägt sich.
Und die ist nämlich super tricky.
Ja.
Aber unglaublich gut zu wissen, finde ich.
Ja.
Nämlich aufgrund der Tatsache, dass Amerika sich so langsam ein bisschen lossagt von den Ölquellen im Nahen Osten, Saudi-Arabien und so weiter, arabische Halbinsel, hauptsächlich aufgrund des Frackings.
Mhm.
Ne? Weiß jeder, was das ist? Ne?
Erklärst du dazu nochmal.
Ja, okay. Fracking heißt letzten Endes nichts anderes, dass du auf Erdgas... Ich glaube, auf Erdgasvorkommen Zugriff hast, die halt ziemlich weit in Gesteinsschichten liegen.
Hm.
Und das machst du, indem du ein unglaublich tiefes Bohrloch buddelst oder bohrst halt und pumpst dann halt Wasser vermischt mit um die 700, 800 Chemikalien versetzt, pumpst du halt da rein und das sorgt halt dafür, dass sich das Gestein löst und porös wird und das Erdgas dann letzten Endes abgesaugt werden kann. Und das wird dazu führen, dass die USA innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Jahre zum größten Erdgasproduzenten der Welt werden, weswegen sie sich halt so ein bisschen lossagen können, ne, aus Saudi-Arabien. Und letzten Endes ist halt so ein bisschen der Konsens und die Theorie, dass die gesamte militärische Vormachtstellung, sage ich mal, die USA ja gerne mal in dem Raum Arabien hat, zurückgehen wird.
Okay, weil sie nicht mehr notwendig haben,
so fast. Ganz genau. Was dazu führen wird, dass China halt so ein bisschen in die Richtung geht. Ne?
Okay.
Was so ein bisschen auch kongruent dazu ist, dass China jetzt gerade dabei ist, seine Militärmacht so ein bisschen zu verstärken. Ja. Allgemein einfach nur was Truppen und Technik angeht, aber auch in die Richtung zu gehen und Militärabkommen mit der Region zu schließen. Okay. Ne? Das ist so meine Prediction halt für die nächsten 4, 5, 6 Jahre. Aber wir werden das wahrscheinlich kommen sehen, dass China dann die nächste größte Weltmacht ist, USA auch noch und Europa nur, wenn es als Europa zusammenhält. Ansonsten hört man von uns nichts mehr innerhalb der nächsten 10 Jahre.
Um Gottes Willen.
Bam!
Von uns hört man nichts mehr. Paul, was hast du so?
Hast du nicht noch eine nicht-politische Vorhersage?
Nee, ich hab's ja vergessen.
Okay. Hast du halt vergessen.
Was hast du so, Paul?
Was ich so höre, ich habe 2 Sachen. Zum einen höre ich in letzter Zeit wieder richtig viel Cancer Bats. Cancer Bats ist eine kanadische Hardcore-Punk-Gruppierung.
Mhm.
Und da höre ich vorrangig die letzten beiden Alben aus den Jahren 2012 und 2010. Ich habe nur den Namen zu dem 2010er Album. Das heißt Bears, Mayas, Scraps and Bones. Und das ist aus dem Jahr 2012. Weiß ich gerade gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall.
Dead Set on Living vielleicht?
Vielleicht. Du Fuchs. Auf jeden Fall ist ja eigentlich immer so der O-Ton, dass man sagt, oh, so von Bands, die man cool findet, sind so die ersten Sachen ja meist, die wirklich true sind und so. Aber wenn man so die ersten Alben der Cancer Bats hört, ist es ein bisschen, hat man den Eindruck, so ein Album wirkt recht monoton, weil sie sehr auf einer Schiene so festsitzen und haben sich ein bisschen künstlerisch gemacht, falls man in ihrem Musikgenre davon sprechen kann.
Hm.
Und die neueren Sachen sind durchaus unterhaltend, der kann ich nur empfehlen. Und die zweite Sache, und es muss jetzt endlich kommen, die Zeichen haben sich schon lange angebahnt und ich kann es nicht mehr zurückhalten, hört Nate Dogg.
Stimmt, da hast du ja schon Philosophien von dir gelassen.
Auf jeden Aber Fall. Der ist auch schon tot eigentlich. Ne?
Das ist ja nicht schlimm.
Nate Dogg, hast du dann ein Album empfohlen oder hat er bloß eins gemacht?
Der hat mehrere Alben gemacht, aber empfehlen kann ich G-Funk Classics Volume 1. Perfekte Musik, um GTA Vice City ohne Ton zu spielen und Sex zu haben.
Ganz gut eigentlich.
Gleichzeitig?
Gerne auch gleichzeitig. Wenn es mich nicht täuscht und ich das richtig verstanden habe, soll ein Album, das auch den Namen Nate Dogg nur trägt, posthum Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden, geistert aber schon so ein bisschen im Internet rum und das ist auch ziemlich schnaffte.
Chriso, ich habe meinen Namen kurz vergessen.
Du hast meinen Namen vergessen?
was hörst du gerade so?
Wow.
Sorry.
Ich habe ja normalerweise mal wenig beizutragen.
Ja. Ne,
zu der, was hörst du gerade, weil ich immer denselben Scheiß höre.
Aber heute bist du heiß.
Heute habe ich was, tatsächlich. Relativ neues Album von diesem Jahr auch, von einem Blues-Gitarristen namens Gary Clark Jr.,
Gary Clark Jr.
Ja, und der hat ein Album rausgebracht Anfang diesen Jahres und das nennt sich Black and Blue.
Mhm.
Und irgendwie hat man unglaublich wenig von dem gehört.
Mhm.
Das Ding ist aber, dass er tatsächlich Musik macht wie die Black Keys.
Okay.
Und er ist quasi ein Ein-Mann-Black Keys.
Okay.
Ensemble.
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 Ja.
Und ich habe die letzten 2 Tage das Album rauf und runter gehört.
Ja.
Und es hört sich wirklich streckenweise sehr stark nach den Black Keys an.
Okay.
Was aber nichts Schlechtes sein muss. Ne?
Okay, okay.
Das muss man dazu sagen. Und bei ihm ist so ein bisschen das Ding, er fährt halt so diese harte Delta-Blues-Schiene sozusagen. Das Ganze aber mit einer E-Gitarre.
Mhm.
Ne? so ein bisschen, wie das auch schon Leute vor ihm gemacht haben. Mhm. Und er ist, also man kann nicht unbedingt sagen, dass er die Zukunft ist, ne? Aber er versteht sich gut auf die Vergangenheit des Blues Rock sozusagen. Okay, okay. Ne? Und ja, das klingt alles sehr alt, ist aber sehr neu und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ne? Das besonders das Lied Bright Lights.
Bright Lights.
Ja.
Das ist perfekt für die Spotify Playlist, vielleicht sogar.
Absolut.
Hast du noch weitere Empfehlungen?
Achso, nee, das war schon. Johannes, was hast du denn in petto?
Ich habe ja erst letzte Woche meine Empfehlung gegeben und deswegen ist es ein bisschen so ein bisschen unkreativ zum Teil, aber trotzdem gute Empfehlungen. Ich kämpfe mich gerade so ein bisschen durch die, davon empfehle ich nichts, so die besten Alben 2013, die ersten Listen tauchen so auf und es ist immer so ein ganz schönes, ganz schöne Möglichkeit, mal so ein bisschen so, ach krass, die haben ja was gemacht, das wollte ich eh schon lange mal hören und so. Und dann kann man sich damit ein bisschen beschäftigen. Aber was ich dieses Mal empfehlen werde, ist auch erstmal Hardcore wieder. Glaube ich, für Chris und nix und für Paul nichts Neues. Ich bestehe gerade so ein bisschen auf die Gallows, was eigentlich sehr untypisch für mich ist, weil die ja schon so fast schon prolligen, eigentlich schon ziemlich prolligen Hardcore machen und Briten sind. Und ich glaube, also mittlerweile haben sie einen anderen Sänger. Und der erste Sänger ist halt so ein richtiger britischer, englischer Working Class Proll, so. Der ist irgendwie bloß 1,20 groß, irgendwie komplett tätowiert, rote Haare. Und wenn du den dich anguckst, dann denkst du, okay, der haut dir jetzt auf die Fresse, so. Und die erste Platte, Orchestra of Wolves, ist schon echt gut. Also der klingt auch richtig rotzig, der klingt mega, ja, britisch, ist einfach das richtige Begriff dafür. Und wer es noch nicht gehört hat oder dachte, ah, davon habe ich schon was gehört, aber das ist ja bestimmt voll der Scheiß, kann man sich auf jeden Fall ganz gut anhören.
Aber der erste Sänger ist auch der bessere.
Ja, ja. Ja, also das, ich habe auch die neue Platte mal gehört und denn lustigerweise macht der Sänger hat eine neue Band, ich habe schon den Namen schon wieder vergessen, und die machen eigentlich eher Pop-Rock.
Mhm.
Also eher so, ja, und ist auch extrem beliebt. Ich weiß aber schon nicht, wie es heißt. Ich müsste mal gucken, aber es ist nicht so wichtig gerade, weil das empfehle ich ja gar nicht. Das zweite, was auch so eine ongoing Empfehlung ist die sind die Crosses, was ein Nebenprojekt von Chino Moreno, dem Sänger der Deftones, ist. Mhm. Klingt dementsprechend auch einfach mal wie die Deftones, weil das klingt halt einfach alles so wie er. Ja? Aber deswegen Empfehlung, weil muss man sich anhören, weil kommt jetzt Platte raus 2014 und dementsprechend werden sie wahrscheinlich auf Tour gehen und wie das bei so Nebenprojekten ist, ist es dann meistens die einzige Möglichkeit, die mal irgendwie live zu sehen. Ja. Und deswegen sollte man sich auch mit Crosses beschäftigen und ich empfehle mal die EP2. Die haben EP1 und EP2. EP1 gab es, glaube ich, sogar kostenlos. EP2 kann man sich wahrscheinlich für ein paar Tacken kaufen. Muss man auch nicht, weil die neue wird EP1 und EP2 beinhalten. So, mal so nebenbei. Und dann noch eine Mini-Empfehlung. Eigentlich müsste ich diese Band scheiße finden. Ich weiß nicht, ob ich Rakete, was sagt, mit D, ist so eine deutsche Elektro-Hip-Hop-Formation irgendwie. Eigentlich so gar nicht mein Style, so wenn ich das so höre. Sind so ein bisschen, haben ein bisschen Fame bekommen letzten Wochen, weil sie ein YouTube-Video gemacht haben, um ihre Tour zu promoten, wo sie quasi so ein bisschen cool WG-Style irgendwie alle am Tisch sitzen und mit Bierflaschen und irgendwie auf Tischtrommeln einen Song a cappella von sich geben. Das Video war unter anderem bei Reddit auf der Frontpage, was für ein deutschsprachiges Lied schon echt beeindruckend ist.
Ja.
Und die haben eine EP, die heißt ja, aber was, wenn alles klappt? EP. Und der Song heißt, glaube ich, heißt Bitte Bitte und ist der Shit, ist so ein bisschen Rap mit so ein bisschen Dubstep Hard Electro Beats, aber ganz geil eigentlich.
Okay. Ganz geil eigentlich.
Ganz geil eigentlich. Sind wir durch?
Dann sind wir durch, glaube ich.
Wir haben es auf jeden Fall wieder voll, wo wir hin wollten. Das war 10, 2, 4 heute mit Paul.
Chriso.
Und Johannes.
Ja, aber endlich. Adios.
Ciao.
Tschüss.